Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Ich hätte echt erwartet, dass jetzt ein blöder Osterwitz kommt.
Kein Osterwitz.
Mensch, ich hätte mich so drauf eingestellt.
Sondern ein politisches Zitat.
Mal wieder.
Ja.
Ja, Oster ist nämlich auch dazu da, politische Statements von sich zu geben.
Ist das so? Okay.
Jeder Tag ist dafür da.
Das stimmt, ja.
Okay, ja, frohe Ostern. In diesem Sinne, wir haben es angekündigt, Mo ist wieder am Start. Heute sind wir wieder zu dritt.
Ist denn noch Ostern überhaupt?
Heute, aber sowas von.
Kar-Dienstag ist Ostern noch?
Naja, wir gehen jetzt mal vom Datum der Aufnahme aus.
Ach, wir gehen vom Datum der Aufnahme aus. Okay, ja. Das ist mir neu. Normalerweise gehen wir immer vom Datum des Releases aus, bevor wir irgendwie.
Nee, da können wir jetzt sagen, wir hoffen, ihr hattet schöne Ostern.
Das schon eher, ja, weil frohe Ostern wünschen ist, geht nachträglich nur.
Ja. Aber ich bin da ja eh recht agnostisch unterwegs, deswegen ist mir Ostern auch wieder ziemlich humpe.
Du hast frei.
Das ist ein Riesenargument, was für Ostern spricht, aber siehst das du? War's dann auch schon.
Das war's dann auch schon, okay.
Ja, aber wenn ich tauschen könnte, dann würde ich auch arbeiten gehen, wenn wir alle auf Märchenbücher basierte Feiertage dafür abschaffen, bin ich fein damit.
Also für mich ist jeder Feiertag ein potenzieller Arbeitstag und potenzielles Geld verdienen. Ja. Insofern, begrüße Sie alle.
Na dann.
Cash, Cash.
Hast du Ostern zelebriert?
Na, ich habe gearbeitet auf jeden Fall jetzt 3 Tage lang. Insofern, heute wird gepokert, was glaube ich auch nicht ein guter Christ auch nicht machen würde am Ostersonntag, aber gut.
Guter Christ würde wahrscheinlich nie pokern.
Das kommt noch dazu, ja. Aber was muss, das muss. Ja, meinen ersten freien Tag muss ich zelebrieren mit meinen Kumpels.
Du musst ja auch leben.
Bisschen Fuffis im Club schmeißen. Ja, man muss ja auch leben, das ist richtig, ja. Und ja, ansonsten, wir als Kinofreunde dürften ja sowieso nicht für dieses Fest sein, weil die Bastard haben eine sehr interessante Folge rausgebracht, da ging es um Skandalfilme. Und eine Sache, die vielleicht nicht alle wussten, aber ich informiert war und ihr das bestimmt auch wisst, dass Aufführungsverbot von einigen Filmen, da gibt es eine riesige Liste von 800 Filmen, glaube ich, und die dürfen Ostern weder im Fernsehen gezeigt werden, noch im Kino irgendwie aufgeführt. Und da sind halt so absurde Sachen bei wie Hard Day's Night, der Beatles-Film und so. Aber und wir lassen uns ja ungern verbieten, was wir gucken und was wir nicht gucken. Insofern, sonst wären wir nicht bewegtbewusst, sonst wäre Mo nicht Mo. Wenn wir nicht gucken würden, worauf wir Bock haben. Es sei denn...
Du hast uns jetzt knallhart Bastarde genannt.
Habe ich uns Bastarde genannt?
Ja.
Ja, aber diesmal nicht in Bewegtbastarde, sondern es war einfach nur so... hat halt auch noch Bedeutung, das Wort noch.
Nee, du hast Bewegtbildbastarde gesagt.
Ich habe Bewegtbildbastarde gesagt. Nee, dann entschuldige mich förmlich bei dir. Das wollte ich natürlich nicht machen.
Hast mich da in diesen Klüngel mit reingezogen. Jetzt nee, aber. Nee.
Das war aus Versehen. Das tut mir leid. Das war natürlich ein mieser Fauxpas. Ja. Ich wollte euch nicht beleidigen.
Gut.
Aber ich wollte darauf hinaus, dass wir uns natürlich auch gerne selbst die Filme aussuchen, die wir wann wo gucken.
Na klar.
Es sei denn, steht eine Supporterschaft dahinter, die uns monatlich Geld zuschmeißen, wo wir wieder bei Fuffis im Club sind, weil ich muss ja irgendwo Geld herkriegen, was ich dann verpoker. Und diese Supporterschaft hat ziemliches Mitspracherecht, was unser Line-Up angeht, der Episoden. Und so ist es auch heute. Mo hat sich dazu gesellt und hat 3 Filme mit uns mitgeguckt. Und ihr seid ja schon ins Vergnügen gekommen bei dem Herrn in der Sonntagsepisode vorgestern und hoffe, ihr hattet Spaß und deswegen gibt es jetzt noch eine kleine Zugabe. Was gibt's Neues, Mo? Ja. Hast du irgendwas aufgespart, was das komplette Universum hören sollte und nicht nur die Supporterschaft?
Nee, wir sind politisch eingestiegen, das wollen wir nicht übertreiben, glaube ich.
Wollen wir nicht übertreiben, ja. Naja, ansonsten, nee, ja, dann können wir loslegen. Also Nazis raus erstmal und dann können wir gerne weitermachen. Oder hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Lee?
Nee, Nazis raus kann ich unterschreiben, jederzeit.
Sehr gut, ja.
Na klar.
Ja. Ja, ansonsten, bisschen Heuschnupfen geplagt, aber sollte gehen heute. Halten wir schon durch. Und dann haben wir 3 Filme auf der Uhr. Haben wir alle gesehen und deswegen würde ich sagen, lasst uns in medias res gehen. Und vielleicht können wir eine Sache noch machen, nämlich das Punkteraten des letzten Monats auflösen. Weil ich habe mich ganz gut geschlagen, drücken wir es mal so aus.
Oh ja.
Ich habe ein paar Runden gewonnen.
Auf jeden Fall.
Aber schauen wir, ob es für den Sieg gereicht hat. So, es gibt natürlich 2 separate Punkteraten. Einmal für die Supporter-Episoden, die sonntags rauskommen. Und dann nochmal die regulären Episoden. Die werden separat gewertet, dass ich auch 2 Chancen habe zu gewinnen oder zu verlieren. Gucken wir mal, wie es im Monat März ausgegangen ist. Erzähl mal, Lee.
Ja, bei den regulären Episoden Hast du zweimal gepunktet?
Immerhin.
Immerhin. Damit ist es 4-2 ausgegangen.
4-2 leider nur, okay.
Mhm. Und bei den Supporter-Episoden lief es noch besser. Mhm. Da hast du ganze dreimal gepunktet.
Oh.
Ja, also ein paar Unentschieden waren dabei, ne? Aber trotzdem, mhm, auch ein Punkt. Und damit ging es 4-3 aus.
Ah, knappe Kiste.
Mhm.
Mensch. Ja, wir hatten hier schon absolute Nullrunden, wo ich es nicht geschafft habe, einen Punkt zu machen im ganzen Monat.
Ja, so gesehen war der März, war gut.
Da sind ja 5 Punkte schon in beiden Formaten, ist ja schon ein kleiner Erfolg.
Voll.
Aber mal gucken, wie die Segel hier in diesem Monat gesetzt sind im April. Dann bin ich jetzt natürlich motiviert. Und das Problem ist, dass wir heute alle vorher raten, sämtliche Filme.
Ja, eben.
Und das könnte für eine gewisse Fehlerquote sorgen. Also da eine Nullrunde zu machen ist...
Ja, aber nicht nur bei dir, ne? Also ja. Das ist für alle jetzt heute
eine echt schwierig. Nullrunde bei 3 Auftragsfilmen und Feuerraten ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
Ja.
Nicht, dass wir Angst vor Herausforderungen hätten.
Nö.
Vor allem bei diesen 3 Filmen. Also das ist schon eine bunte Mischung.
Das ist eine sehr bunte Mischung, ja. Mhm. Was wäre denn ein locker, flockiger, wolkiger Einstieg, filmisch gesehen, von diesen 3?
Na, dann müssten wir den nehmen, den ihr mich gezwungen habe, mit Untertiteln zu gucken, würde ich sagen.
Ja.
Alter. Okay.
Gezwungen. Aber
da gehen wir später drauf ein. Nicht, dass ihr jetzt dann schon ablesen könnt, was wohl meine Liebe oder mein Hass zu diesem Film angeht. Deswegen sage ich da jetzt nichts weiter zu.
Ja, ich habe ja Lee, ich habe ja in der Supporter-Vision mit offenen Karten gespielt. Also Lee hat die gleichen Informationen, die ich auch gekriegt habe. Zumindest so die erste Reaktion von Mo war auf jeden Fall nicht sonderlich motiviert. Drücken wir es mal so aus. Weil kein Fan von Untertiteln und kein Fan von Romcoms, insofern so einige Sachen, die hier mit reinspielen. Insofern sollte man vielleicht das Ganze mit einbeziehen in die Punktevergabe. Aber wer möchte denn vorpreschen?
Du, weil es bei mir überhaupt keinen Sinn macht und gar keinen, also nichts auslöst, kann ich ja einfach loslegen.
Das ist, die Flinte liegt schon also im Korn.
Genau. Ich würde sagen, wir reden jetzt nur über diesen Film erstmal, ne?
Wir reden über Falling in Love Like in Movies.
Genau.
So heißt der Film.
Und da würde ich sagen, der Lee gibt eine 8 und der Guess gibt eine 7,5.
Okay. Ambitioniert, sag ich mal.
Mhm.
Ja, dann mache ich mal. Weil ich bin ja der Fast-Champ des letzten Monats und insofern kann ich jetzt auch mal vorlegen, ganz großkotzig.
Ja, komm, hau raus.
Hab den 2. Platz gemacht, also ist schon nicht schlecht.
Voll.
Voll.
Bei 2 Leuten.
Nee, hallo? Ach Chris so. Rodriguez war dabei, Mo war dabei. Ja, also okay, sind ja schon ein paar Leute dabei, die mir Punkte klauen könnten.
Mhm.
Zugegebenermaßen nicht so oft wie ich, aber das ist gut. Potato, Potato. So, ich sage, Lee ist bei einer 3. Nee, 4. Und Mo ist bei einer 2.
Wow, 2, okay. Ich sag, Mo ist bei 4. Und Guess ist bei 5.
Mhm.
Gut, dass ich hier kein Geld gewettet habe. Also,
ja, das Güte. Auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall der härteste. Das härteste Raten dieses Lineups.
Meinst du?
Ja.
Mhm.
Und das war auch, also es war fast so hart, den Film zu finden auf Netflix, wie das Raten jetzt gerade.
Ja. Aber ein super Trick. Also.
Ja, ja.
Falls ihr den gucken wollt, dann, das hat mir der Guest geraten, dann müsst ihr eure Einstellungen komplett auf Englisch umstellen.
Mhm.
Also, dass ihr ein englisches Konto habt als Hauptsprache und sogar als einzige Sprache, weil sobald ich Deutsch als zweite Sprache dazu geklickt habe,
erkennt das nicht.
War er wieder weg.
Ja, das war richtig, richtig ein Hassel. Ich habe den so in meinem Schlafzimmerfernseher, weißt du, so zum Einschlafen dachte ich so, ich fange mal an die erste Hälfte. Und der hat ihn nicht gefunden. Und da habe ich mein Telefon rausgeholt und da hat er ihn gefunden. Und denke so, hä? Und dann habe ich den ganz sneaky durch mein Telefon dann auf die Watchlist geschoben oder beziehungsweise die ersten 20 Sekunden angefangen zu gucken, weil dann taucht er ja auf in einen von wegen Weiterschauen. Mhm. Ich gucke in meinem Fernseher, die App wieder nicht da. Dann heißt es so, man muss die App refreshen und so, habe ich dann das gemacht. Ich so refreshed und der Film taucht nirgends auf, Alter. Da muss ich meinen Laptop hochfahren und über die Browser-Einstellung, weil das geht auch nicht übers Telefon, musst du dann irgendwie die Landessprache ändern. Ja, und genau, Deutsch musst du ausstellen und dann erkennt er erst den Film, Alter. Das war
dieses Umstellen geht halt auch bei den meisten Apps oft Fernsehern und so nicht, ne? Und deswegen,
richtig,
das musste ja. Dann, nee, nee, genau. Ja. Ich musste auch ins Netz gehen dafür.
Ja, richtig.
Und der ist, lasst mich das wissen, der ist reingeworfen worden von jemandem, der den dann kennt und hat, wahrscheinlich.
Ja, also Nils hat den reingeworfen und ich glaube, dass Nils den recht sympathisch fand und deswegen war er gespannt, wie wir darüber denken. Das war so der Ansatz. Insofern schöne Grüße an Nils.
Ist ein indonesischer Film und da haben wir jetzt nicht allzu viele Berührungspunkte mit. Ich glaube, das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich The Raid, wo jetzt Dialoge nicht wirklich im Vordergrund stehen und deswegen war das schon für mich irgendwie eine neue Erfahrung, weil auch wenn wir schon indonesische Filme geguckt haben, so gesprächig wie dieser hier waren die bisher halt nicht und irgendwie so habe ich jetzt halt auch die Sprache mal irgendwie richtig mitbekommen, so, ne? Und ich finde, das ist eine voll abgefahrene Sprache, Alter, weil zwischendurch ja auch immer wieder so ganz klar englische Begriffe und irgendwie der Klang von dieser Sprache, das fand ich schon echt flashig.
Na, dann hast du ja einiges zu genießen hier beim Klang.
Ja, ja, eben. Also, weil der ist nun wirklich sehr gesprächig, der Film.
Es waren primär tatsächlich Genrefilme, jetzt wo du es sagst. Also, es waren so Martial Arts Filme, aber wir hatten auch hier ein, zwei Horrorfilme aus dem Bereich. Hier, glaube ich, dieser eine, der extrem lang geht, 2,5 Stunden, so, den ich richtig gut fand. Der hat ein Wort, Mann, mit diesem, wo dieser Typ in dieses Dorf kam und so weiter hin und her, dieser Fremde und da geht es auch darum, dass Leute dann besessen werden und so. Wie hieß der denn? War das The Howling? Nee, The Howling war der Quatsch, das ist ja.
Nee. Du meinst The Sadness? Nee.
Nee, nicht
aber The Sadness. Aber der war ja Koreaner.
Nicht The Sadness, nee, den meine ich nicht. Ich meine diesen indonesischen Horrorfilm, der, wie gesagt, der mit einer schönen Laufzeit daherkommt. Den fand ich ziemlich gut.
Mhm. Aber ja, eben, also die sind halt in der Regel alle nicht so dialoglastig, zumindest die, die wir hier bisher besprochen haben. Und das ist jetzt bei diesem hier schon sehr anders.
Ja.
Also der ist nun wirklich, da stehen Dialoge im Vordergrund.
Ja. Naja. Rom-Com halt, ne? Mehr so weniger.
Naja. Ich finde trotzdem, also vielleicht müssen wir erstmal erzählen, was hier geht.
Genau.
Weil das ist ja schon ein Tick speziell, was das Narrativ angeht, wie sie hier die Geschichte aufziehen. Weil es geht um einen Drehbuchautor, der bisher nur Adaptionen zu Papier gebracht hat. Bisher sollte der meistens irgendeine erfolgreiche Soap zu irgendeinem Film-Franchise umwandeln und da die Drehbücher für schreiben und ist damit aber bisher ganz gut gefahren und arbeitet eben primär mit einem Produzenten zusammen, mit dem eben schon viel gemacht hat und die setzen auch ziemlich auf ihn, wenn es eben um diese Adaptionen geht. Und jetzt kommt er aber erstmalig mit einem originellen Stoff an, also was er selber geschrieben hat, was nicht auf irgendwas basiert, was schon mal davor erfolgreich gewesen ist. Und da hat er sich natürlich eine Geschichte ausgedacht, die sehr stark durch seine eigene Vita inspiriert wurde und im Grunde möchte er damit auch was erreichen und zwar das, was er auch im Film erzählen möchte. Das wird dann durch verschiedene Erzählebenen eben auch gezeigt. Das heißt, wir fangen damit an, dass er eben bei dem Produzenten sitzt und ihm diese Idee pitchen möchte. Und der Produzent hat halt gleich die üblichen Klischee-Einwände, so wenn es darum geht, weil er sagt ihm, das soll ein Schwarz-Weiß-Film sein. Und dann sagt er gleich so, Schwarz-Weiß, weißt du doch, das kriege ich nicht gut verkauft und wie soll ich denn das vermarkten und. Und hat halt so die üblichen Einwände, die halt Menschen haben, wenn sie eben die Finanzen erstmal ganz oben sehen. Und dann springt er aber in die Erzählung der Geschichte, die er sich da überlegt hat. Und dann springt der Film eben im Narrativ auch immer wieder in diese Geschichte. Und ein Großteil des Films ist dann eben diese Geschichte, die er pitcht. Und das heißt, wir springen dann eben zum späteren Zeitpunkt auch wieder in die anderen Ebenen. Und in dieser Geschichte geht es um einen Drehbuchautor, der eben diesen Film pitchen möchte und da eine Liebesgeschichte erzählen möchte, um eine Frau, die er schon seit Schulzeiten kennt, für sich zu gewinnen. Und das Problem ist aber, dass diese Frau bis vor kurzem noch verheiratet war und ihr Mann gestorben ist und demzufolge da noch sehr am Trauern ist und irgendwo emotional natürlich auch immer noch bei ihrem verstorbenen Mann ist. Und weil die beiden sich aber aus Schultagen kennen, möchte er da jetzt wieder anknüpfen. Und das sehen wir dann, diesen Versuch, sie über diesen Film, der dann produziert werden soll, irgendwie für sich zu gewinnen. Ja, wie weit soll man hier erzählen? Also man kann nicht allzu viel spoilern, glaube ich, aber ich finde es schwer, in Worte zu fassen, wie das so strukturiert ist, eben mit diesen Erzählebenen, weil das finde ich tatsächlich eine Facette am Film, wo ich nach und nach irgendwie sehr warm mit geworden bin, weil ich das ausgesprochen clever finde, wie der eben mit den Erzählebenen umgeht.
Ja, er spielt ein bisschen mit den Metaebenen natürlich. Der Film selber ist ja auch in Schwarz-Weiß, bis auf ein paar Farbsequenzen. Und insofern thematisiert er immer das, was der Film...
Naja, weil das, was wir in Schwarz-Weiß sehen, ist ja eben das, was er pitcht.
Ja, an einer Stelle kann man darüber diskutieren. Also klar, das ist primär das, was er pitcht, ja, aber es ist halt die Frage, wie sehr sich das unterscheidet von der Realität.
Ja, dadurch, dass das eben aus seinem echten Leben inspiriert ist, gibt es da natürlich große Überschneidungen. Und das finde ich aber auch schön, weil wir erleben ja den Moment, wo er in die Erzählung springt und es dann in Schwarz-Weiß switcht und auch sich das Format, Bildformat ändert. Und nachher ja auch den direkten Abgleich, wo wir mal in das geschriebene Drehbuch gucken und den Unterschied sehen und so. Also ich fand das tatsächlich ziemlich smooth und clever.
Okay.
Ich auch. Tada!
Du auch.
What?
Richtig hässlicher Plot-Twist, Alter.
Ja.
Ich nicht.
Du nicht.
Ich fand's ziemlich langweilig und.
Langweilig?
Und auch, also, am Ende blieb so mein Fazit, dass ich gesagt habe, es hätte alles viel schnulziger sein können, es hätte alles viel, viel irgendwie uncleverer sein können, wie du es gerade genannt hast, also die Story und den Aufbau als clever zu bezeichnen. Aber nichtsdestotrotz ging mir das ziemlich am Arsch vorbei und auch die Romanze, das fand ich, weiß nicht, ich dachte die ganze Zeit, dass Tom und Tino hier wahrscheinlich besser aufgehoben wären, aber...
Aber er, warum denn? Das hat ja nun wirklich wenig mit indischen Filmen zu tun hier.
Ja, ist so auch dieses indonesische Filmindustrie und so, ist halt, hätte auch ein indischer Film meiner Meinung nach sein können, ohne viel Gesang und ohne Tanz.
Finde ich nicht.
Findest du nicht? Mm-mm. Weil zu intelligent.
Naja, ich kenne zu wenig indonesische Filme, um da jetzt wirklich was Anständiges zu sagen zu können.
Fandst du besser als The Raid? Nehmen wir doch den Direktvergleich.
Nein, natürlich nicht. Wird auch schwierig, weil The Raid ist ein 10-Punkte-Film.
Siehst du? Da muss er erst noch hin. Übrigens, aber ich habe übrigens Scheiße erzählt. The Wailing hieß der Film, an den ich dachte. Und das doch ein koreanischer Film. Also okay. Der ist nicht indonesisch gewesen. Ich hatte den tatsächlich in Indonesien abgespeichert.
Mhm. Also du meintest ja, das hätte alles sehr viel schnulziger sein können, weil ich finde das schon cool, wie die thematisieren das ja sogar, weil er möchte ja eigentlich so eine Schnulze für Menschen Ü40 erzählen, eigentlich eine Art Verlieben von, wie es Teenager eigentlich erleben oder eben wie sie sich im Film halt verlieben und sein Gegenüber, sie sagt ihm halt so, hey so Mann, ich bin Ü40, da ist das nicht mehr so mit ich sich hier Hals über Kopf verlieben und nichts anderes mehr kennen und so, wir haben alle unsere Verpflichtungen, wir haben alle gelitten und dazugelernt und so und das prägt einfach. Und das ist ein rationales Abwägen von, wie sie halt Beziehungen angeht. Ne? Das hat nichts mehr mit sich Hals über Kopf verlieben und dann dem hinterherrennen und so. Und deswegen finde ich, der Film thematisiert nicht nur das, was sonst schnulzig ist in anderen Filmen, sondern er umschifft das halt auch gezielt. Mhm. Und das sind alles Faktoren, die das für mich ziemlich clever machen. Ich finde das wirklich ein intelligentes Drehbuch.
Krass.
Finde ich auch. Ich mag auch wirklich diesen tiefen Metaebenen-Ansatz, der, also du hast die Geschichte innerhalb und außerhalb des Films, dann die Spielereien eben mit Farbwechsel auf Schwarz-Weiß, auch das Größenverhältnis vom Bild und sowas. Und dadurch gelingt es dem halt auf mehreren Ebenen auch realistische Kommentare abzugeben und gute Dialoge zu führen, also die glaubhaft wirken, so in dem Ganzen.
Und ich finde, er überrascht auch dabei, ne? Weil es zielt ja dann alles irgendwie so darauf ab, dass man denkt, ah, okay, und wenn er das dann so umsetzt, wie er sich das vorstellt, dann kippt das doch noch in die Richtung und so. Und was sie dann aber stattdessen machen, Alter, das ist schon wirklich, also der überrascht dich halt. Ich finde nicht, dass du wissen kannst, wie das Ding ausgeht. Beziehungsweise er schickt dich halt in die eine Richtung und das passiert halt nicht.
Ja, und du hast halt dieses, du hast das Liebesding, du hast dann sein Herzensprojekt, was dieser Film dann sein wird, du hast die beiden Protagonisten, die zufällig ein Ehepaar sind und dadurch schon eine eigene Dynamik wieder haben, die also nachher die Rollen verkörpern sollen, die er in sich und Hannah eigentlich ja hat und so. Dann auch der direkte Konflikt, den er mit Hannah hat, als die erfährt, was er vorhat.
Aber Moment mal, die Cutterin und der Schauspieler sind verheiratet?
Nee.
Ja, das ist eher so eine WG.
Doch. Nee, die sind verheiratet.
Ach so, die sind verheiratet wiederum. Okay. Aber die Schauspielerin, die ihn spielt, ist nicht verheiratet mit ihm. So klang das gerade.
Die Schauspielerin, die ihn spielt, was?
Die ihn spielt? Nee, die Schauspielerin, die praktisch die Hannah spielt in dem Film.
Ja. Ach so. Hannah ist nicht verheiratet, die ist Witwe. Bagus ist der Filmemacher und der ist auch quasi der Protagonist in seinem eigenen Film, aber eben nicht auf der Leinwand. Da ist es eben
ein Freund von Dion, Schauspieler, ja.
Und Dion ist mit Celine verheiratet. Ah, okay. Celine Dion, ne? Hier. Ja. Und die sind ja auch so ein bisschen so hier Red Nose Day, die sind ja die Ulknudeln. Und weil sie Cutterin ist, halt kommt es auch tatsächlich zu einer meiner neuen Lieblingsszenen in einem Film überhaupt.
Die Schlusssequenz, Alter?
Nee, ich meine jetzt explizit die Rennszene. Die ist für mich der Höhepunkt von dem ganzen Film.
Mm, okay.
Also die Szene, wo sie da auf diesem, die haben bestimmten Namen, aber das Mofa mit dem Anhänger, was ist das? Ein Tuk-Tuk ist ja nicht.
Aber geht hart in die Richtung, ja.
Ja, und wie sie dann da hinten sitzt als Cutterin und sagt, pass auf, und das könnte doch gut diese Rennszene sein, wo die Liebenden hintereinander herfahren und dann kommt die Kamera von so und dann dreht sie ja immer weiter auf und sagt, nein.
Das meine ich, die ganze Sequenz meinte ich so, wie sie halt quasi jetzt den Film erzählt und die Einstellung sieht und das finde ich super, Alter, das fand ich voll.
Brillant, also ist so schön, das habe ich in meiner Sofabegleitung vorhin solo gezeigt, nur das und da war sie auch total geflasht, das sieht großartig aus.
Also welche Szene mich ein bisschen zum Lachen gebracht hat, war tatsächlich die Szene, wo die ja auch namhafte Leute für den Film rangeholt haben. Und da war ja die Szene mit diesem einen, der diesen Samurai spielt in diesem Martial-Arts-Film, so ein vollgestandener Schauspieler. Und als er dann einfach wortlos aus dem Bild rausgeht und in seinen Kleinwagen da einsteigt und so weiter und die Kamera fährt einfach rüber von diesem Set und er fährt einfach davon so und alle so, was zur Hölle?
Total geil, voll so historisches Setting und er steigt einfach da in diesen Escalade und weg ist er.
Ja, das war schon ziemlich witzig, ja. Das fand ich ganz cool. Mhm. Also ab und zu, wo diese Metaebene dann durchbricht und so, das sorgte schon für den einen oder anderen ganz intelligenten Moment, ja, aber insgesamt.
Ey, mal, also langweilig, Alter, dann hast du hier echt was übersehen, finde ich.
Habe ich was übersehen, naja.
Aber also
vielleicht sind Rom-Coms einfach nicht meins.
Naja, er ist schon ganz schön dialoglastig.
Das ist es halt, ne? Man muss da durch. So,
das hätte ich mir schon gerne ein bisschen straffer gewünscht. Die Dialoge machen alle Sinn, das ist ja schon mal was. Also da ist jetzt, man kann sagen, dass es ein bisschen zu viel ist, vor allem, weil wir es die ganze Zeit lesen müssen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das schwammig ist oder unnötig, sondern jeder kriegt da das zu sagen, was er zu sagen hat. Vor allem auch sie, Hannah eben in ihrer Rolle als die Witwe, die ihm dann wirklich auch gut erklärt, dass es eben so nicht funktioniert. Ich werde den Mann, den ich geliebt habe und den ich verloren habe, einfach immer lieben. Ne? Weil eins der englischen Worte, die du in dem Kauderwelscher immer verstehst, ist halt einfach move on und move. Ne? Mhm. Weil er halt sagt, naja, der Film braucht ein Jahr, bis wir fertig sind. Vielleicht bist du bis dahin ja schon drüber weg. Was ist das für eine anmaßende Haltung eigentlich? Ja, eben. Und ich finde, da kriegt er ganz schön den Kopf für gewaschen, aber eben so, dass man den abnimmt. Die Hannah und er, Bagus, hatten eine tiefe Freundschaft, als sie Teenager waren und deswegen nimmt sie ihm das krumm, aber eben nicht so, wie sie könnte, sondern sie versucht ihn noch abzuholen dabei und ihm das zu erklären und er macht ja auch eine Wandlung dann durch.
Das ist nämlich das Ding. Die Entwicklung, die er als Figur macht, ne, vor allem mit der Realisation am Ende, ist schon auch stark, weil das wäre halt auch, also ich finde es einfach geil, weil es ganz vieles davon ist halt so atypisch Hollywood irgendwie, also weil es sonst untypisch. Ne, weil das würde in Hollywood einfach mit dem Pathos eben genau so gemacht, wie du es erwartest. Und die machen hier halt viel anders, finde ich.
Ja, und du kannst ja das, was Bagus da macht, ist halt eben, er hat ja im Grunde streng betrachtet eine negative Fixierung mit seiner eigenen Kunst. Er erwartet schon was von seinem fertigen Produkt, dass es genau einen Zweck erfüllt.
Ja.
Dass es einen Purpose hat, nämlich sie davon zu überzeugen, dass es geil wäre, wenn die beiden zusammenkommen. Mhm. Und das ist nicht gut. Das ist auch nicht gesund. Und die Interaktion eben mit Hannah lassen ihn dann im Film reifen. Und das ist, finde ich, sie lässt halt ein paar sehr kluge und treffende Bemerkungen darüber aus, dass du mit einem Film zwar das Leben irgendwie nachmachen kannst, aber dass es halt einfach nicht dasselbe ist und deswegen du den Outcome nicht vorher bestimmen kannst. Mhm. Du kannst ja noch so schön einen Film drehen, am Ende sage ich dir trotzdem, wir waren nur Freunde und wir werden immer nur Freunde sein. Oder wer weiß was, wir wollen ja hier nicht spoilern, aber deswegen sage ich auch, ich finde auch, der ist dialoglastig, aber ich habe da keinen Dialog gefunden, der keinen Sinn macht, weil auch die Kommunikation mit Bargos, mit seinen beiden Freunden, die auch aktiv dann im Film arbeiten, also als Cutter und als Hauptdarsteller, die sagen auch schlaue Sachen, aber leichter eben, easy. Ne? Die sagen denen auch schon, pass auf, das, was du davor hast, ist nicht so geil. Vor allem eben Celine, die sagt dann schon, du musst das Hannah sagen.
Ja, so, und willst zwar du bald. Nicht mal die Erlaubnis holen? So, du ja, verwendest so hier echte Namen und echte Leben. Ne? Ja.
Genau, und sind also ich mochte das schon tatsächlich. Ja.
Geil. Kummer.
So fällt er mir in den Rücken, ja.
Völlig unwahr.
Rieseneinleitung hier, wie scheiße alles ist und so. Und ja, was für eine grausame Zeit er haben wird, warum wir ihm die einen Auftrag stellen, warum wir ihn so bestrafen.
Ja, ja. Und dann 10 Punkte. Um das kurz einmal zu erklären, daraus ergibt sich ja vielleicht auch noch ein netter Dialog. Ich hasse Untertitel wie die Pest. Ich hasse sie, hasse sie, hasse sie. Ich hasse nicht Untertitel wie, hier ist jetzt eine Figur, und das sind zwei, ich sag mal jetzt einfach Russen, und die unterhalten sich natürlich auch russisch in einem amerikanischen Film. Das macht für mich Sinn und da lese ich das, da bin ich fein mit. Aber hier hast du einen Film, der einfach an ganz vielen Teilen wunderschön gefilmt ist und tolle Ideen hat.
Und es lenkt ab.
Und ich muss permanent auf den unteren Rand des Bildschirms gucken, um dann in englischen Subtitles mir mein Verständnis rauszuholen. Und das holt mich so oft raus, dass ich sagen würde, das hier ist ein Film, den sollten ganz, ganz viele Leute gucken und sie werden es nicht tun, wegen der Untertitel. Ja. Und dass es gar keine Fassung davon gibt, die das umgeht, finde ich ganz traurig.
Schade.
Ja. Schade.
Voll. Bin ich voll bei dir, weil ging mir auch so, ich hätte voll oft einfach lieber aufs ganze Bild geguckt und das wirken lassen. Und dann musst du aber halt, um zu blicken, was genau kommuniziert wird, musst du halt mitlesen. Und ja, es zieht raus, auf jeden Fall.
Ja, und deswegen habe ich eben diese meine Referenzszene da mit der Jagd und so, habe ich halt jetzt schon 4-mal gesehen.
Ah, okay.
Habe ich halt die Untertitel ausgeschaltet und weil da ist es dann egal, weil ich ja weiß, was sie mir erzählt und du siehst, was sie sagt und so. Aber im ersten Moment habe ich gemerkt, da ist was ganz Besonderes in dieser Szene und das macht mir gerade, dieses Lesen macht es mir gerade kaputt. Mhm. Und ich verstehe, es gibt ja Leute, die haben da voll Bock drauf, die gucken sich jeden französischen Film auch lieber im Original an und lesen dann Untertitel. Ja, hier, ich kann halt kein Französisch und ich hasse Untertitel lesen und gestern, ich hatte das gerade offline, ich habe deswegen auch aufgehört, Narcos zu gucken. Weil ich fühle nichts, weil ich die ganze Zeit Hausaufgaben machen muss und ich verstehe die Intention, dass man das oftmals halt so lässt, auch jetzt in neueren Filmen und so, immer wieder mal. Wenn es Teil vom Ganzen ist, fein, aber wenn ich nur lesen muss, dann baue ich eine Distanz zu allen Charakteren und zu allem, was ich sehe. Und da komme ich nicht drüber weg. Also.
Kann ich verstehen. Voll.
Ja, ich bin da irgendwie groß geworden mit Untertiteln, weil ja in Serbien ist ja alles Untertiteln im Original, im Fernsehen und im Kino. Und das ist mittlerweile bei mir so verinnerlicht, dass das für mich so, ich starre jetzt nicht auf die Untertitel, sondern es läuft halt so mit. Weißt du, ich sehe halt irgendwie das gesamte Bild und die Untertitel laufen halt mit. Im besten Fall bei englischsprachigen Produktionen lasse ich auch immer die Untertitel laufen, falls irgendwo kompliziert wird oder Sean Connery im Bild ist oder es mittelalterlich wird. Aber grundsätzlich gucke ich da auch nur hin, wenn da irgendwie eine Passage ist, wo ich sage, okay, jetzt wird es kompliziert. Ansonsten ist das für mich nur, kannst du hingucken, musst du nicht. Insofern laufen die bei mir einfach mit. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen mein Training. Aber gut, bei Indonesisch und bei Französisch, wie du sagst, da wird es schon schwer. Da werde ich ohne Untertitel aufgeschmissen und ich bin Fan von OV. Und das ist dann der Tod, den ich sterben muss, sodass ich sage, so ja gut, dann halt lieber Untertitel anstatt Menschen, die das eben nicht spielen, sondern irgendwie.
Ich bin da auch hart im Konflikt. Also weil man weiß ja, ne, ich gucke mir dann auch nur OV-Fassungen an, aber eben, wie Mo das halt beschrieben hat, bei manchen Filmen ist es dann schon, währenddessen denkst du dir so, ah fuck man, ich würde halt viel lieber jetzt gucken, was da genau passiert. Und
ja, ich kann es nachvollziehen.
Das wirken lassen. So.
Aber ist ja interessant, weil gerade so sein Narcos-Beispiel, bei denen war es ja bewusst.
Genau, die haben das ja gezielt die gemacht, ja, damit genau, Leute
wollten,
hingucken.
Genau, die wollten so, ja gegen diese Second Screen arbeiten, haben gesagt, so, nee, hier wird nicht synchronisiert oder irgendwie leichter gemacht, sondern die Leute dürfen halt nicht vom Bild weggucken, also kommen die nicht mit, was da passiert.
Das finde ich auch gut. Also, wie gesagt, in vielen Serien und jetzt auch in Filmen ist es ja oftmals so, dass es dann einfach unsynchronisiert bleibt und du kriegst halt mittendrin als Überraschungseffekt von einigen Charakteren, die sprechen dann eben Original und du hast Untertitel dazu gucken. Das hebt dich auch raus aus diesem Handy-Ding, wenn man das denn überhaupt macht. Aber wie gesagt, also wenn es 80% und mehr sind, ich kann das nicht. Und ich bin Also da bin ich, ich gucke im OV nur, wenn es halt eben Englisch und eigentlich nur, wenn es englische Filme sind, dann gucke ich im OV, sonst. Also zum Beispiel bei den ganzen norwegischen oder dänischen Filmen oder sowas, da tue ich mir das auch nicht an, sondern gucke halt eine deutsche Fassung.
Da geht aber, guck mal, du sagst, dass da so viel irgendwie von dem Film auch flöten geht und von den Bildern, die man sich angucken würde. Ich finde, da geht halt eine Menge von Authentizität flöten, wenn da irgendwie, wenn du jetzt einen afrikanischen Film siehst und die reden alle irgendwie Hochdeutsch und so, da finde ich halt irgendwie, weißt du, das ist halt irgendwie so, dann habe ich lieber so das Afrikaans und lese dann lieber mit und bin da eher drin in der Story und in der Landschaft, als jetzt irgendwie zu wissen, okay, sind Synchronsprecher, die da standen. Also ich werde dann immer daran erinnert, das ist ein Film.
Weißt du? Ja, es gibt ja auch Filme, da ist mir das egal. Also ich habe ja auch The Cut of Dead oder wie hieß der? Das ist ja auch ein indonesischer.
One Cut for the Dead, ja.
Ja, so. Den habe ich auch gesehen und da haben mich die Untertitel nicht gestört, weil es halt ein ganz anderes Genre und da wird auch nicht erwartet und ich habe auch nicht die Erwartungshaltung an mir, dass ich jeden Text gelesen habe und habe alles verstanden, weil so deep ist das nicht. Aber hier ist das schon, du musst jeden Text lesen.
Ja, klar. Ich verstehe. Ich
bin mir ziemlich sicher, dass das ein japanischer Film war.
Ich bin mir auch sicher, dass das kein indonesischer Film ist, auf jeden Fall.
Also, auf jeden Fall einer von denen, die ich sonst auf Deutsch gucken würde.
Ach schön. Dann packen wir alle koreanischen, japanischen, chinesischen und thailändischen Filme einfach jetzt in einen Pott für diese Folge. Nur diesmal.
Alle abgewatscht.
Nur in diesem Supporter-Special.
Ja.
Na gut, Janni Laurens hat diesen Film gemacht, sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Indonesischer Drehbuchautor und Regisseur. Hat 14 Credits. Aber ich habe mal geguckt, also der hat öfter irgendwie das Thema Liebe in seinen Produktionen scheinbar, weil es auch öfter mal im Titel auftaucht. Auch schon Serien diesbezüglich gemacht, aber also ich kannte natürlich nichts bisher.
Wenn ich mir damit jetzt nicht mal meine Netflix-Parameter zerschossen habe und mir jetzt irgendwelche koreanischen Soap-Operas vorgeschlagen werden, Alter, nach dem Film. Bin gespannt.
Ja, aber der war, also gerade in Indonesien hat der schon beim Filmpreis diverse Nominierungen bekommen mit seinen Stoffen, also scheint beliebt zu sein. Ja. Und jetzt gemessen an diesem Film kann ich das auch wirklich nachvollziehen, weil das ist nun wirklich jetzt nicht so das, was du sonst so vom Fließband kriegst. Also ich finde das schon auffällig anders.
Krass. Hätte ich nicht gedacht. Also klar ist der anders, aber dachte trotzdem, dass du dich hier langweilen wirst. Wie man merkt, an meinen Punkteraten, aber wurde wohl eines Besseren belehrt von euch beiden.
Ja.
Ansonsten, also mir bleibt auch nur zu sagen, dass, also ich finde es ganz sympathisch und so weiter, dass du halt so zwei Personen halt, die so mitten im Leben stehen, weißt du, in der Rom-Compax und ich jetzt irgendwie so 17-jährige Teenager, die so ihre Problemchen haben und von wegen will they, want they und so, sondern halt so wirklich zwei Personen, also die eine hat eine Ehe hinter sich, so, weißt du, Mann gestorben und so, er ist halt auch schon fortgeschrittenen Alters. Das ist auf jeden Fall ganz nett so. Da fiel mir, glaube ich, auch der mit Lake Bell und Simon Pegg fand ich zum Beispiel auch ganz cool, dass die beiden halt nicht so eine Teenies sind, so, auch wenn es auch eher ein harmloserer Film ist, aber finde ich ganz geil, wenn das nicht jetzt so die Katalogmodels sind, weißt du, die dann irgendwie gerade 20 geworden sind und dann irgendwas, irgendwie ihre Liebesprobleme damit bringen, so, das catcht mich auch nicht immer. Aber selbst Rom-Com-Guess, weiß nicht, war hier überfordert, ich fand das ziemlich öde.
Ja, ich finde, der Comedy-Anteil ist ja auch wenig bis gar nicht vorhanden. Ich finde, für mich ist das eher eine Romanze als eine Rom-Com.
Ja, auch dieses Geplänkel da mit dem Manager, also mit dem Filmproduzenten, weißt du, wo dann irgendwie sein Film pitcht und so. Ich auch so, ja gut, jetzt so haha. Weißt du, so diese Meta-Witze.
Ja, ich glaube, da ging es auch nur darum, um vielleicht noch eine Meta-Ebene aufzumachen, dass entweder machst du das oder dein ambitioniertes Projekt muss halt ganz, ganz schnell gedreht werden und möglichst wenig Geld kosten oder es sollte ein Horrorfilm sein. Das ist ja schon auch so eine Aussage über die Industrie dahinter.
Ne? Ja, klar, weil er dann auch beim Titel mitgesprochen hat und so, wollen wir das nicht so und so nennen und so und dann mit so abstrusen Ideen kam, das kennen wir natürlich aus 1000 Hintergrundinformationen zu irgendwelchen Filmen oder Making-ofs, wo diese Facts gedroppt wurden, aber gut, hat mich jetzt auch nicht hinterm Ofen vorgelockt, drücken wir es mal so aus.
Nee, auch nicht für mehrfach, also einmal am Anfang ja und dann geht's alles auf und dann geht's los, aber wir haben das dann später ja nochmal im Grunde und so, das ist dann ja. Wie gesagt, ich glaube, der könnte ein bisschen Straffung vertragen, der ist mit 2 Stunden auch schon, der will schon ganz schön viel,
jo.
Aber alles in allem, ja, ich habe dir Shit gegeben dafür, dass ich den gucken musste, aber im Nachgang muss ich sagen, er hat mich gezwungen und es war nicht so schlimm.
War nicht so schlimm. Tat nicht so weh.
Nee. Nein.
Aber Mo, wo würdest du da am ehesten was wegnehmen wollen? Weil ich habe jetzt gerade mal überlegt und ich glaube, es würde für mich nur funktionieren, den zweiten Akt vielleicht ein bisschen zu straffen, aber so vom Anfang und vom Ende würde ich tatsächlich
das nicht. Nee, Anfang und Ende nicht, aber innerhalb der Dialoge zwischen allen, auch den anderen beiden, gibt es schon Wiederholungen, dass sie dieselbe Aussage mehrfach machen, damit er es endlich schnallt und den nächsten richtigen Schritt macht. Ich denke, da könnte man ein bisschen was machen. Auch nicht ewig lange. Also das ist kein Film, wo ich sage, hier eine halbe Stunde weniger ist kein Problem. Das nicht.
Okay. Nee, nee. Ja, cool. Ist überraschend, aber schön. Da kannst du wieder mal sehen, das ist das Tolle an solchen SupporterInnen, dass wir halt auch öfter mal Filme sehen, wo man dann hinterher sagen kann, Mensch, habe ich so nicht kommen sehen, sage ich andauernd und irgendwie finde ich es immer wieder geil, weil das sind halt Filme, da wäre ich natürlich selber nie gelandet.
Ja, speak for yourself, Nils, ich habe alles kommen sehen, wie es gekommen ist.
Nur offenbar nicht, wie wir das gefunden haben, ey, weil da hast du dich jetzt ordentlich in die Nesseln gesetzt scheinbar.
Ich will einfach ein neues Image. Ja, so Rom-Com-Guest, ich will da weg von diesem Image, sondern es soll jetzt Rom-Com-Lee werden in diesem Podcast.
Okay. Bis wir dann Notebook wieder mal.
Bis der Notebook endlich gezogen wird, ja. Genau.
Naja.
Na gut. Schöne Grüße trotzdem. Und wenn ihr Bock drauf habt, wir haben euch ja das Prozedere erzählt, wie ihr diesen Film auf Netflix finden könnt. Also normal über die Suchfunktion, das wird nicht gehen, sondern da es hier keine deutschen Untertitel gibt und keine deutsche Sprache, müsst ihr halt Netflix komplett umstellen als Grundsprache und dann findet ihr den Film.
Ja. Falling in Love Like in Movies.
Yes. Möchte jemand den Originaltitel aussprechen?
Glaub nicht, dass das was bringt.
Glaub nicht. Na, du hast ja jetzt hier jetzt 2 Stunden angehört, wie das klingt, phonetisch.
Ja, du sind diese Batterie.
Da sagt er ja, der sagt ja nicht Hanna, er sagt ja Ha. Und dann,
oder nur Na, ne? Das finde ich auch.
Na, ja, und dann fällt sie ja mit dem Auto weg und er die ganze Zeit, na. Und ich nur, Alter, wenn du jetzt noch einmal Na sagst, und raste ich aber aus. 100 Mal gesagt.
Darfst du dich aber auch nicht im Osten von Deutschland aufhalten, ey.
Im Osten von Deutschland.
Ja, weil da wird das auch des Öfteren Na hinten dran gehangen, ne? No.
Habe ich von dir aber auch schon öfter gehört, so. Na?
Na?
Von mir kam das auch oft.
Ein anderes Na.
So, sollen wir mal Punkte raushauen hier?
Let's do this.
Die sind nämlich ganz ordentlich. Auf IMDb eine 8,3, kein Metascore, weil wahrscheinlich indonesischer Film. Und Letterboxd 4,1.
Ja.
Große Euphorie. Und jetzt kommt Guess.
Ich ziehe den Durchschnitt hart runter mit meiner 3,5.
Oh ja.
Oh fucking hell.
Alter. Ich war da zwischendurch auch irgendwie so bei, ja, die Metaebene und so auch ganz cool, aber dann dachte ich so, Alter, wie, dann habe ich mich nochmal zurückversetzt, wie krass ich mich in diesem Film gelangweilt habe und dachte so, nee, Alter. Ist einfach eine 3,5. Ich hatte hier keinen Spaß.
Autsch. Na, Mo, wo bist du gelandet?
Ich bin bei einer. Ja, also ich schwanke immer
fünf,
noch.
Oder?
Ich werde mich jetzt,
fünf,
ja, ich werde mich jetzt festlegen
auf eine 5.
Auf eine 7.
Na komm.
Ich fand den sehr gut. Ich habe den gerne geguckt, aber ich finde es scheiße, dass ich die ganze Zeit lesen musste und dass ich niemanden in meiner Bubble diesen Film zeigen kann, weil never ever würden die das gucken.
Du brauchst eine andere Bubble. Was ist da los?
Die können alle nicht lesen.
Ach, du, die haben dafür andere, die lesen sehr viel. Die lesen, ich weiß es nicht. Also Paula ist direkt rausgegangen, sie sagt, spinnst du? Ich sag so, ja, nee, ich guck das jetzt, ich muss das gucken.
Das
kannst du schön alleine machen. Ja, eine 7.
Okay, ich bin mal 8.
Holy shit.
Ja.
Ich hab einen Treffer.
Sehr gut. Ich finde den wirklich ausgesprochen intelligent und war überrascht. Und das wirklich so, am Anfang dachte ich noch, okay, nett. Und dann wurde das aber immer, also es stieg immer mehr. Also ich dachte, okay, krass, Alter, das ist wirklich clever. Mich schwer beeindruckt. Ja, und damit hat Guess natürlich jetzt eine Menge Miese gesammelt.
Oh ja.
Steig gleich mal mit 9 Miesen ein. Könnte gut werden heute.
Danke dafür, Nils.
Ey, und Mo hat die wenigsten Miesen jetzt in der Runde mitgenommen. Ist auf jeden Fall gut, ey.
Das ist so krass, weil am Anfang, wo wir geraten, dann dachte ich so, Alter, Mo, wo bist du denn da gerade unterwegs? In welchen Regionen? Aber krass.
Ja. Aber mit 4 Miesen der Beste zu sein, das sieht alles nicht so rosig aus.
Und guck schon mal. Zweistellig mit dem ersten Tipp oder was hier? Nee, mit dem ersten Film?
9 eben.
Das ist auf jeden Fall schwer aufzuholen.
Ach, das holst du jetzt wieder ein, obwohl...
Hol dich wieder rein?
Weiß nicht, über welchen sprechen wir denn jetzt?
Über welchen sprechen wir denn jetzt? Wir haben ja noch zwei.
Das ist ja eure Party hier, aber vielleicht ist mein lustiger als gerade eben wird's nicht.
Ja, es ist unsere Party, aber man muss fairerweise sagen, du hast die Filme gepickt. Jetzt
bis auf den aus hier der gerade, Liste derer habe ich die Filme gepickt, weil ich die zum Teil, also sprich den, wir können jetzt über Manhunter reden, den hatte ich nämlich einfach vor kurzem nochmal gesehen, weil ich mich auf den Weg mache, Hannibal als Serie zu gucken. Ja. Und dann dachte ich, gehe ich das alles mal durch. Also habe ich mir Roter Drache angesehen von 1986 von Michael Mann und zufällig hast du den auf deiner Liste gehabt. Deswegen habe ich da zugeschlagen. Weil noch ist es alles frisch hier im Brain.
Ja, dann passt das ja gut. Weil wir haben ja vor kurzem erst Schweigende Lämmer gehabt, was ja interessant ist, was ja ein weiteres Thomas Harris Buch ist. Und der hier, den hat Lee noch nie gesehen und deswegen hat das ganz gut gepasst.
Mhm.
Und deswegen grüßen wir Dennis an dieser Stelle, unseren Azubi, der sich erbarmt hat und den Film dann doch noch in den Ring geworfen hat, nachdem Yoshimitsu hier gekniffen hat und den erstmal genannt hat und ich dann aber gesagt habe, ja, den hat David Zawodny mal mitgebracht in einer Gastfolge. Aber Lee kennt den gar nicht und ich kenne ihn nicht. Und er gesagt, nee, dann machen wir mal was anders. Und deswegen kann ich hier erwähnen, dass der in der Episode 230 bereits besprochen worden ist. Und für mich ist es eine Zweitsichtung. Ich kannte den schon. Aber jetzt haben wir den auch nochmal frisch gesichtet für die Folge und für Lee eine Erstsichtung vielleicht wichtig fürs Punkteraten. Und dann wollen wir mal.
Ja, wer möchte anfangen?
Wollen wir mal.
Ich habe gerade schon angefangen. Mutig, wie ich war und habe mich voll in die Nesseln gesetzt.
Ja, mir ist gerade wieder mal aufgefallen, dass ich vergessen habe, den zu loggen. Das sollte ich vielleicht mal machen.
Mhm. Ja, ich kann ja wieder rauspupsen. Der Guess hat eine 7 und der Lee hat eine 8. Ich bin hoch heute, ich bin positiv gestimmt.
Okay.
Weil ich habe leider überhaupt nichts zu verlieren, Freunde, deswegen kann ich hier sagen, was ich will.
Ich sag bei euch beiden 8.
Ich sag Lee 7,5 und Mo 7. Probieren wir es mal damit.
Mhm. Ja, wer möchte erzählen, was hier geht?
Kann ich gerne machen. Also es ist ein Film von Michael Mann, den wir aus anderen großartigen Filmen wie zum Beispiel auch Heat kennen und das ist man kann es schon als Frühwerk von ihm bezeichnen, weil er diesen Film in den 80ern gemacht hat und das ist die erste Verfilmung von einer Vorlage von Thomas Harris und es ist nicht zu verwechseln mit dem Roter Drache, der 2002 glaube ich rausgekommen ist mit Ralph Fiennes und Co. Mhm. Denn das ist eine Verfilmung von dem gleichen Stoff beziehungsweise von dem gleichen Buch. Aber das ist die erste Verfilmung, die in den 80ern stattfand, mit William Peterson in der Hauptrolle. Und die Story handelt von einem Serienkiller, der sein Unwesen treibt und zwar immer zuschlägt, wenn Vollmond da draußen irgendwie herrscht. Und wenn der Vollmond aufgeht, dann metzelt er komplette Familien ab und lässt sich besonders Zeit bei der Mutter von den Familien. Aber die Kinder und der Vater werden auch nicht verschont. Und der hat jetzt schon zweimal irgendwie Familien abgemetzelt, deswegen kommt auch raus, dass der nächste Vollmond naht. Und jetzt ist der Police Officer, der in diesem Fall ermittelt, ist so ein bisschen am Verzweifeln, was er machen soll und zieht dann seinen alten Kollegen und Kumpel ran, der eigentlich schon raus ist aus dem Business. Das heißt, der will eigentlich mit diesem Profiler-Ding nichts zu tun haben, war aber spezialisiert auf diese Serienkiller und auf Morde und ist besonders gut darin, sich in die Lage von denen zu versetzen. Und so ein bisschen aus deren Augen so hier die Mordschauplätze und so zu besuchen. Und deswegen überredet er eigentlich direkt am Anfang, an diesem Fall mitzuwirken. Und zeigt ihm halt so Fotos von dem Mordplatz und sagt so, ja, die nächste Familie ist halt in Gefahr. Und er will eigentlich nur mit seiner Familie und seinem kleinen Sohn, will er da irgendwie ein ruhiges Leben führen. Aber wird dann wieder reingezogen in diese Welt von Gewalt und Mord. Und muss dann vor diesem Vollmond dann verhindern, dass noch eine dritte Familie abgemetzelt wird. Das ist eigentlich die Handlung von Manhunter. Würde dir noch was zufügen?
Naja, die Parallele zu Schweigen der Lämmer ist halt, dass sich dann am gewissen Punkt holen sie sich Rat bei einem gewissen Dr. Lecter.
Ja. Und vielleicht ganz interessant, das ist nämlich ein Mörder, der verhaftet worden ist von dem besagten Profiler, so jetzt brauche ich mal die Namen.
Will Graham.
Will Graham, genau. Will Graham hat nämlich Hannibal Lecter hinter Gittern gebracht damals. Was auch noch ganz wichtig ist für die. Und so ähnlich wie, es ist schon vergleichbar mit Jodie Foster und Anthony Hopkins, so die Dynamik, hat man hier Brian Cox als Hannibal Lecter. Und auch er wirkt natürlich recht bedrohlich, versteckt seinen britischen Akzent gar nicht und will natürlich in den Kopf von Will, wenn er ihn irgendwie befragt. So, und fängt auch an, ihm persönliche Fragen zu stellen. Und irgendwie merkt man, die sind sich gar nicht so unähnlich vom Typ. Also das sind beides getriebene Personen und er selbst hat auch seine inneren Dämonen, die ihn jagen und das hilft auch nicht, indem er jetzt in diese Mordserie da reingezogen wird. Also.
Na, er hat eine sehr verständnisvolle Frau,
ja,
die eben Unmengen Verständnis aufbringt für das, was er da beruflich macht und eben auch weiß, dass das halt seine Kreise zieht. Angefangen von einer gewissen Distanz, die er halt in dieser Phase an den Tag legt, bis hin zu, dass die damit dann unter Umständen plötzlich auch in Gefahr stehen. Und also die ist da schon mit allem am Start irgendwie. Mhm. Ziemliche Ride-or-Die-Lady, wenn du mich fragst.
Auf alle Fälle, ja.
Naja, vor allem wenn du, was ja vorausgesetzt wird, wenn man das guckt, ist, dass wir einfach hinnehmen, dass wir nicht wissen, an welchem Fall Will Graham fast so zerbrochen wäre. Und es ist natürlich der, dass er Hannibal Lecter dahin gebracht hat, wo er jetzt sitzt. Mhm. Und die kennen sich und das so erklärt es sich natürlich auch, dass Hannibal Lecter in diesem Film
mit CK, ja,
natürlich noch viel von ihm weiß und auch weiß, welche Knöpfe er drücken muss, um da irgendwie auch Unbehagen bei Will Graham rauszuholen, beziehungsweise ihm auch immer wieder vor Augen zu führen, dass du genauso krank bist wie ich, nur ich bringe halt Leute um und du zerstörst dich nur selber, so ungefähr. Ne? Mhm. Habt ihr die Bücher gelesen, einer von euch?
Nope. Ja, ich habe tatsächlich das Roter Drache Buch habe ich gelesen damals. Das, ich kenne die Vorlage von dem Buch und war da schon Fan. Und wenn man so die Reihe kennt oder allgemein so die Handschrift von Harris, und auch das Schweigen der Lämmer mag, dann weiß man, das ist jetzt hier kein Action-Flick. Das heißt, auch der Film besteht nicht aus Verfolgungsjagden, aus, sondern es ist halt so, das ist halt tatsächlich die Atmosphäre, die diesen Film halt so ausmacht. Und so ist ja auch bei Schweigen der Lämmer, da hast du ja auch nicht ständig irgendwelche Action-Momente oder so. Du hast halt die Momente, wo der Killer halt abgeht und du hast die Mordserie, aber du hast jetzt nicht irgendwie am laufenden Band, so wie bei Sieben zum Beispiel, dass du dem so nah teilweise dran bist, so dem Mörder, dass du den teilweise verfolgst durch den Regen und dass da so eine Action-Momente gibt oder so. Das hast du bei Thomas Harris Stories eigentlich vergeblich. Und wir haben Ted Levine erwähnt bei Schweigen der Lämmer und deswegen müssen wir hier Tom Noonan erwähnen, der hier auf jeden Fall die Tooth Fairy spielt.
Alter.
Weil was der hier hinlegt und seine Darstellung ist auf jeden Fall die halbe Miete von dem Film, denn der ist sowas von fucking bedrohlich, Alter.
Ey, was für ein creepy Motherfucker in dem Film.
Alter. Ja, total. Weil er ja die ganze Zeit mit dieser sanften Stimme redet, weißt du, und eigentlich so ein...
Das ist es halt. Seine körperlich eigentlich beeindruckende Statur, weil der ja riesig ist und ist echt lang. Und dann aber dieses super sanfte, wie der spricht.
Er wirkt wie so ein Mathelehrer, so netter von dem an, weißt du? Und dann hat er aber Abgründe vom Allerfeinsten, die sich hier auch an einer Stelle zeigen, weil es eine junge Dame gibt, mit der er dann anbandelt. Und die hat kein Augenlicht. Das heißt, die hat das Augenlicht verloren. Joan Allen spielt die. Und mit Reba und ihm läuft dann was. Und sie sieht dann erstmal nicht, mit wem sie sich da einlässt. Und literally. Und und ihm fällt es natürlich auch schwer, sich auf sie einzulassen. Und das Problem ist, so ähnlich wie bei Peeping Tom hatten wir das auch, in dem Moment, wenn sie Angst zeigt, ist sie halt in Gefahr, so, weißt du. Und in dem Moment, wenn sie halt viel Liebe ausstrahlt, fühlt er sich halt wohl bei ihr und fühlt sie sicher. Aber in dem Moment, wenn das halt umschlägt und ihr irgendwie unwohl wird, dann assoziiert er sie halt mit einem seiner Opfer. Und da geht er auch nicht zimperlich um, übrigens. Also diese besagte Tooth Fairy zerschlägt halt immer Spiegel in dem Haus und legt halt immer so die Scherben von den Spiegeln auf die Augen von den Hinterbliebenen, von den Leichen und so. Also es ist schon auch brutal, was der hier von sich gibt. Und dem versucht halt Graham zu stellen. Mit seinem Partner, der übrigens von Dennis Farina gespielt wird, ist auch nicht gerade ein Unbekannter.
Mhm.
So, wie fandet ihr das? Bin mal sehr gespannt, weil ich finde, dass Michael Mann hier schon was Besonderes aus diesem Film macht und dass man schon so die Michael Mann-Bildsprache sieht. Ich habe überlegt, ob mir das beim Brian De Palma vielleicht gefallen hätte, wenn er das verfilmt oder so, weil das sind alles so Regisseure, wo ich finde, man sieht halt so die eigene Handschrift, so die Farbgebung, das Color Grading, weißt du, wenn du so in so eine Wohnung
reinkommst. Ich hätte mir gerne die David Lynch-Version davon angeguckt.
Ja, stimmt, aber auch im Gespräch, ja. Ne?
Mhm. Ja.
Aber so, weißt du, dieses in grün getauchte teilweise, so, wo du denkst, so ja, irgendwie, das sieht so aus, als wenn hier gerade jemand so ein Spotlight da irgendwo in die Ecke gestellt hat, weißt du, der die Wand irgendwie grün beleuchtet. Aber irgendwie sorgt das für einen zusätzlichen Look von dem Film, den ich richtig, richtig geil finde. Also, mochte das sehr. Wie ging's euch?
Naja, der kommt schon mit dem eigenen Look daher. Also, ich habe mich eingangs, also ich war voll drin, sofort. Und dann habe ich mich eingangs aber doch kurz mal gewundert, weil einfach das, was die hier erzählen, dass wir eine Figur haben, die schon eigentlich eine Karriere hinter sich hat als dieser Profiler und jetzt irgendwie was anderes macht und so. Und dann sehen wir da William Peterson. Und ich war nur so, wie jetzt er? Weil ich einfach dachte, nach dem, was da so erzählt wird, müsste der viel älter sein. Und das hat mich erstmal irgendwie hart verwundert, dass der Typ eigentlich... Wie alt kann der sein? Anfang 40 höchstens?
Ja, aber der hat halt, also nach dem Fall war er halt fertig mit dem Business.
Das erzählt sich dann hinten raus schon, nur eben im ersten Moment war ich erstmal so, habe ich
mich... Also du dachtest, er wäre in Rente, oder?
Ja, also so in die Richtung, oder dass der halt schon, weil er als so krasser Profiler gehandelt wird, halt irgendwie schon eine lange Vita hat und weißt du so, ich habe halt einfach einen älteren Typen erwartet und war dann irgendwie so, okay, so und er... So, warum braucht ihr ihn jetzt so? Das ist also, ich meine, mit seiner Erfahrung könnten das wahrscheinlich auch viele andere machen, aber so, das war halt so ein kurzer Moment, wo ich eben so ein bisschen stockte und dachte, okay. Aber das erklärt sich ja dann auch alles relativ schnell und er spielt es auch super und so weiter. Mhm. Und das war jetzt nicht länger Thema, ne? Es war nur so eingangs so ein bisschen so, okay.
Die erste Instanz, okay.
Und dann dachte ich aber auch schon, also als Brian Cox dann auftaucht, auch wenn der jetzt nicht ähnlich wie Hopkins nicht Mörder viel Screentime hat, macht er das natürlich auch sensationell. Mhm. Dieses Bedrohliche, was er mitbringt und dieses Sophisticated so, da gibt es schon große Überschneidungen auch, finde ich, mit dem, was Hopkins macht.
Absolut.
Ey, und dann kommt einfach Tom Noonan, Alter, und ich dachte nur so, was zur Hölle? Das ist ja grandios.
Er killt im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
ja. Ja. Aber also, weißt du, das ist halt auch schade, ne, weil so rückblickend überlegst, Hopkins kriegt halt einen Oscar für seine Rolle. Ich finde, man hätte ja Tom Noonan problemlos Oscar nominieren können, Alter, weil das ist wirklich groß, was der macht.
Ja, finde ich auch gut, dass sie ihm da so eine recht große Rolle geben, weil er ja öfter mal auch nur so eine Nebenfigur ist in irgendwelchen Filmen, weißt du, und dann bei Last Action Hero darf er halt so das Kind von Annie bedrohen auf dem Dach und ist dann auch wieder weg oder bei Robocop oder so, weißt du, und hier steht er halt im Zentrum und ist halt der Typ, der gejagt wird.
Ja.
Also er ist jetzt nicht die Hauptrolle, aber ist schon nimmt schon viel Raum rein.
Aber ich finde es schon lustig, dass der halt oft irgendwie entweder ein Psycho spielt oder jemand, der halt irgendwie sonst wie einen Knacks hat. Weißt du, so bei Hell on Wheels war das ja auch so geil.
Der Priester.
Wie der abgedreht ist, Alter, völlig loco, aber du glaubst ihm halt. Also so wie er das Ding spielt, glaubst du einfach, dass der einen Hau weg hat.
Voll, ja. Der hat ja in einem Interview auch gesagt, das fand ich auch so geil, dass Michael Mann halt so nervös war hinter der Kamera und so und dass er nicht wusste, wie er bestimmte Szenen inszeniert. Dass ihn das selber so aufgepumpt hat, weißt du, so dieses von wegen diese Unruhe am Set und so, weißt du, und das hat er für seine Figur benutzt und hat das so alles umgesetzt, so diesen ganzen Druck und dieser hektische Regisseur und so hin und her hat gesagt, so Alter, der benutzt das so und benutzt das irgendwie für seine Figur und das hat ihn so aufgepumpt in diesen Mordszenen, dass er gesagt hat, der nimmt einfach irgendwie diesen Stress vom Dreh damit rein und so und das kam gut rüber, weil er selber halt so ein total sanftmütiger Typ ist und immer total ruhig redet und nicht so extrovertiert wie Buffalo Bill zum Beispiel.
Ja.
Aber wahnsinnig gut. Macht, ja, auch die Hasenscharte und so ist natürlich, also die Maske ist auch schon ganz geil.
Mhm. Habt ihr auch den Director's Cut gesehen?
Nee, den habe ich mir nicht angeguckt, weil den gab es nicht in HD. Das heißt, ich habe eine Scheibe von Dave gekriegt und ich hatte die Möglichkeit, mir den Director's Cut anzugucken. Der wäre allerdings nicht in HD gewesen. Und deswegen habe ich die HD-Version, den normalen Cut bevorzugt, weil ich nämlich recherchiert habe, dass die Unterschiede wohl absolut marginal sind zwischen diesen beiden Versionen.
Sind sie auch. Und bei der Version, die ich jetzt gesehen habe, ist es auch so, dass du dann halt, das hatten wir öfter mal, der Film an sich ist in HD und die Szenen, die dann halt zum Director's Cut gehören, sind nicht in HD.
Ach, ne? Die sind dann so eingesetzt worden. Okay, alles klar.
Dadurch kannst du dann ganz gut auch natürlich sofort erkennen, was ist quasi zusätzliches Material.
Ah, okay. Weil auf der normalen Scheibe ist, glaube ich, der komplette Director's Cut ist, glaube ich, nicht in HD, sondern hat diese DVD-Qualität, habe ich gesagt, da nehme ich lieber die
bevorzugte
HD-Version.
Es sind ja auch, glaube ich, nur 4 Minuten oder so, die da on top kommen und ja, es ist wenig Essentielles, also wenn überhaupt.
Ja. Ja. Ja, geiles Ding, wie ich finde. Ich als Serienkiller-Fan wurde hier sehr... sehr zufriedengestellt, weil ich meine auch, der Score ist sehr runtergeschraubt und minimalistisch. Du hast teilweise so bedrohliche Momente, wo überhaupt keine Filmmusik eingespielt worden ist, wo du wirklich nur so die Geräusche hörst oder du hörst halt gar nichts so. Und das ist auch komplett runtergedreht worden. Das heißt, der hat viele filmische Mittel halt drauf verzichtet, so weißt du, Spielereien und große Stunts und so und große Filmmusik und hier die Bedrohung wird halt durch die Musik irgendwie dargestellt, sondern es ist halt wirklich, Michael Mann hat sich ja halt die Atmosphäre des Films verlassen und damit ist er gut gefahren. Ich finde ihn, glaube ich, besser als die Roter Drache-Verfilmung, die für mich auch ein solider Thriller ist. Also ich mochte den auch, aber Mann hat halt für mich irgendwie eine andere Intensität. Und ich als 80s-Fan, weißt du, und so dieser Look und die Musik und die Klamotten, weißt du, für mich hat William Peterson halt 2 große Filme in den 80er gemacht, Leben und Sterben in L.A. und den hier. Und diese
an den musste ich auch oft denken, weil du halt auch hin und wieder in diesen totalen gegenlichtigen Einstellungen in diesem Orange. Ne? Es ist viel so orange und wir sehen nur so Silhouetten und so.
Voll, ja. Ja. Und da ist er auch so ein Getriebener, also ist ein ähnlicher Typ. Schon ganz interessant.
Also ich mag die Neuverfilmung von 2002 tatsächlich lieber.
Okay.
Weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass das im Kanon einfach dann für mich im Kopf besser passt. Die hat auch einfach tolle Aufnahmen drin. Hier ist es so, dass seine Trademark-Uses, also das, was er immer wieder gerne benutzt. Und manchmal fand ich die Musik auch ein bisschen, sie wirkte so ein bisschen deplatziert. Also so, ich hatte so Miami-Vibes halt auch.
Wo wir gerade bei Michael Mann sind.
Ich bin aber auch nicht der größte Michael Mann-Fan. Vielleicht liegt es auch daran. Ich fand also es hatte so ein, im Vergleich zu dem anderen, den ich auch erst kürzlich geguckt habe, wenn ich das jetzt mal vergleichen soll, dann denke ich, das hier ist quasi, du kennst es ja, manchmal gibt es einen ausländischen Film, der ist so erfolgreich, dass es dann ein Remake gibt. Und das hier wirkt genauso. Also Manhunter ist die Version, die noch nicht ganz fertig ausgereift ist, versus Roter Drache, die dann halt für mich alles richtig macht.
Boah, krass.
Der ist aber, ich mochte den damals nicht besonders, als er ursprünglich rausgekommen ist und ich ihn dann irgendwann gesehen habe, mochte ich den nicht, weil ich konnte mit dem Look nichts anfangen und mit das Einzige, was ich noch immer im Kopf hatte, war halt die Darstellung der Tooth Fairy, des Killers, die mich jetzt auch wieder, da bin ich komplett bei euch, die hat mich weggeblasen. Also ich möchte dem auch nicht begegnen,
ist so krass,
wenn er sich das so aufbaut.
Ist wirklich unheimlich, ey.
Und richtig geil und auch wie er redet und was er dann sagt. Und da selbst da ist da fühlt man sich gleich so unwohl und sowas. Das macht er schon richtig gut.
Dieser eine Shot, wo man ihn, glaube ich, ist es das erste Mal, wo man ihn wirklich sieht? Weil ich weiß nicht, aber wir haben einmal den Shot, wo dann die Person, die vor ihm sitzt, hochguckt und dann hast du diese POV und du siehst ihn nur so mit dem Strumpf halb übers Gesicht gezogen, Alter. Und ich war nur so, what the fuck, Alter.
Auch die Kameraeinstellung von unten wirkt natürlich noch mächtiger, so, weißt du, in dieser.
Und
in dieser,
er steht da und so der halbe Mund guckt raus und ansonsten hat das verschobene Gesicht. Alter, super geil.
Ja, und so eine Typen hast halt eine Apotheke hinter dir, weißt du, die auf ihr Rezept warten oder sitzen in einer Arztpraxis irgendwie neben dir oder sonst was oder in der U-Bahn. Weißt du, und du denkst ja nichts dabei. So. Und er ist halt so krass, dieser Normalo. Und das ist trotz seiner Statur.
Also sie zeigen ihn ja auch mal kurz in der Interaktion mit Mitarbeitenden. Und ich finde, da kommt schon raus, dass der eben nicht so ein Normalo ist, der ist wohl sehr gut in dem, was er macht, aber so sozial scheint er ein bisschen mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein.
Ja, aber so einer, der eher belächelt wird, weißt du, aber nicht ernst genommen.
Ja, genau.
Und das ist halt schon für einen Killer natürlich fatal. Ja, und wen wir noch erwähnen müssen, ist auf jeden Fall, weil das war eine große, der Beginn einer großen Zusammenarbeit zwischen Michael Mann und seinem DOP, Dante Spinotti. Mhm. Und das war die erste Zusammenarbeit zwischen diesen beiden. Insofern, wenn wir hier die Bilder und die Kamera erwähnen, müssen wir ihn erwähnen, weil der hat später auch bei Heat und bei Collateral, glaube ich, war er. Also das war eine sehr, sehr lange Kollabo zwischen diesen beiden.
Letzte Mohikaner und so.
Ne? Letzte Mohikaner, also hat bei vielen Filmen von Michael Mann dann auch die Kamera gemacht, weil es hat gut gefruchtet.
Mhm. Das finde ich ja krass, dass sich das für Mo, also gut, das hilft wahrscheinlich nicht, dass du dann jetzt noch die Version von 2002 gerade geguckt hast, weil also den als so eine Art schlechtes Remake zu bezeichnen, finde ich schon bitter. Ey,
das
weil,
ist doch, ja, naja, das also, ist, ich habe hier ganz oft das, dieses Style over Substance Ding und der Einsatz von der Musik und
aber hier funktioniert doch komplett, also wie Guest schon gesagt hat, der verzichtet ja auf viel filmisches Primborium. Und für mich funktioniert er komplett über die Charaktere.
Der ist überhaupt nicht kommerziell. Also so einer, der irgendwie so Actionfilme mag und so, der wird hier keinen Spaß dran haben. Der wird sagen, was ist das für ein langweiliger Scheiß. Also insofern.
Nee, also es sind halt wirklich die Charaktere. Ich finde es auch irgendwo interessant, dass wir so Ende zweiter oder spätestens im dritten Akt dann auch Graham als Figur so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Ne? Mhm. Weil wir natürlich mehr bei Tooth Fairy sind und so. Aber die Bedrohung hört ja nicht auf, also die Graham erlebt da in dem Moment.
Ja.
Und das finde ich irgendwie schon cool gemacht. Also ja, wie gesagt, funktioniert.
Ich finde es auch cool gemacht, aber ich finde halt eben, dass der Einzige, der für mich hier wirklich raussticht, ist Tom Noonan.
Mhm.
Brian Cox ist nicht der Rede wert und Will Graham, der hat so Ups and Downs, also ja, dem bin ich nicht richtig warm geworden. Dann so.
What the fuck?
Und das nimmt es dann halt für mich irgendwie so ein bisschen raus. Und das meine ich damit, das ist in der anderen Version besser, weil einfach die Schauspieler besser sind. Die Leistung derer in der 2002-Version für mich mehr Kraft hat einfach, mehr Power. Nichts gegen Tom Noonan. Also Seins, der hätte das jetzt meinetwegen gerne wieder machen können. Mhm. Also Fiennes war auch super, aber wenn sie gesagt hätten, nee, Tom Noonan war damals so geil, den nehmen wir wieder oder so, wäre ich auch total fein damit gewesen, weil der eine Präsenz hat, die über all dem Zeug steht. Die anderen aber leider nicht.
Aber ist in dem Neueren nicht auch mehr der Fokus auf dem Ermittler und wie abgefuckt er eben wird durch das, was er da...
Nee, also das ist, es ist von, also ich glaube, es wird mit einem Satz ein bisschen mehr erklärt, warum die sich kennen und warum er so abgefuckt ist, also deutlicher als in dieser Version.
Ja.
Aber das ist schon so, dass sobald Fiennes als Tooth Fairy auch auf dem Bildschirm erscheint, bist du so reingezogen und
also aber der
es war für mich rund. Es war für mich einfach runder, so das Ganze.
Okay. Für mich ist das
und halt auch
für mich
Anthony Hopkins hat da ja auch nicht viel Zeit mit verbracht, aber es ist halt fucking Anthony Hopkins in dieser Rolle. So, das
ja, für mich ist es halt die krasse Popcorn-Version von Manhunter. Also du hast halt zum Beispiel die Tattoos, die sind ja im Buch auch geschrieben, dass die Tooth Fairy halt diese Tattoos hat, diesen riesigen Drachen und so.
Welchen jetzt? Schweigen der Lämmer oder Red Dragon?
Nee, bei Red Dragon, bei der Version mit Ralph Fiennes.
Okay.
Und da hat er sich ja richtig aufgepumpt und hat ja dieses Tattoo und so weiter da in diesem Film. Das wirkt so ein bisschen wie Max Cady aus Cape 4. Und Tom Noonan haben sie auch erstmal dieses Tattoo verpasst.
Ach so.
Und dann hat er während des Drehs hat er gesagt, irgendwie, der fühlt das nicht. Das ist so, der ist vom Typ, einfach ist ja nicht so jemand, der jetzt ins Tattoo-Studio geht und lässt sich da diesen riesigen Drachen stechen. So. Ja. Weißt du, das passt nicht zu seiner Figur. Und da haben sie das Tattoo dann weggelassen am zweiten Drehtag. Und deswegen ist das für mich so, die 2002er-Version ist für mich halt so die krasse Hollywood-Popcorn-Version, weißt du, mit einem bedrohlichen Serienkiller und so. Ralph Fiennes macht das gut, Anthony Hopkins ist dabei, also ohne Frage, Edward Norton und Co., gut besetzt.
Philip Seymour Hoffmann auch einfach geil in dieser Rolle.
Alles klar, cool.
Alles also, super
Schauspieler. Achso, den haben wir ja gar nicht erwähnt und so weiter, wenn wir hier einen sehr jungen haben, als sehr nervigen Reporter.
Achso.
Stephen Lang ist hier dabei, Alter. Also, und dann sehen wir noch in der Nebenrolle, sehen wir Chris Elliott und so, also den wir eher aus Comedies später kennen, aus Schitt's Creek und Co.
Mhm.
Also ist schon tatsächlich auch gut besetzt und die sind alle gut besetzt. Also ich würde hier niemanden irgendwie, also Brian Cox und William Peterson, Joan Allen, Tom Noonan, Dennis Farina, es greift alles ineinander. Es sind alles, spielen alle großartig. Auch so dieses, wie dieser Freddy, weißt du, dieser Reporter, wie er dann immer Will dann immer ins Bild sieht und so, weißt du.
Also bei William Peterson jetzt von einem großartigen Spiel zu sprechen hier, weiß ich auch nicht, ob ich da
bei wäre. Ich würde da niemanden anders sehen wollen in der Rolle. Macht das echt gut.
Nee, also er macht das gut, aber ich bilde mir ein, seine Figur ist noch am ehesten austauschbar. Nicht seine Figur, also er als Schauspieler in der Figur.
Okay.
Aber ja, abgefahren. Also wie unterschiedlich man das wahrnimmt. Mhm. Ne?
Das ist trotzdem ein geiler Film und ich würde auch jedem raten, schaut den und schaut halt eben den anderen auch und ich verstehe auch, was du sagst, wenn du sagst, das ist die Popcorn-Variante Red Dragon. Kann ich total nachvollziehen, aber es war halt eben, vielleicht ist es auch so ein Mindset, da habe ich das erwartet und ich finde trotzdem, dass das ein sehr, sehr geiler Film ist. Okay, der ist cool. Auch geil gedreht und er hat großartige Bilder und so. Und bei Manhunter hatte ich manchmal das Gefühl, das ist handwerklich perfekt, aber manchmal ist das so dieses gewollt Schwelgerische. Mhm. So, ne? Und damit, das hat bei mir einfach nicht, das hat psychologisch nicht da reingehauen, wie das andere hat. Und ich fand zum Beispiel auch, ich habe jetzt die Tätowierung etc. und auch die Abwandlung von Dollarheit vom Buch zu dieser Filmversion, zur nächsten Filmversion oder sowas, habe ich gar nichts zu meckern. Also man erzählt immer das, was man erzählen muss und der eine hat eben, Tom Noonan hat es durch seine körperliche Präsenz gehabt, aber ich fand den Effekt mit dem Drachen in der zweiten Verfilmung, fand ich halt einfach auch geil. Sah geil aus.
Ja, und
im Buch ist das ja wichtiger mit dem Drachen, als es in beiden Filmen uns dargestellt wird. Wobei es bei Red Dragon tatsächlich schon noch ein bisschen intensiver ist als hier. Aber auf jeden Fall gucken. Also das ist kein schlechter Film. Er hat nur halt nicht so viel, so eine dicke Kerbe hinterlassen wie der andere.
Ich mag halt auch den 80s-Vibes von dem her. So.
Das hat mich der ist schon sehr getroffen. 80s. Mhm. Auf jeden Fall.
Schon sehr geil. Ja, cool. Ja, vielleicht erbarmt sich ja einer. Ihr habt ja, euch gehen ja manchmal die Ideen aus, was Auftragsfilme angeht. Vielleicht können wir dann mal die neue Red Dragon Version auffrischen, wenn wir Schweigen der Lämmer gerade hatten. Würde sich vielleicht auch anbieten, wenn einem nichts einfällt. Ist lange her, dass wir den mal gesehen haben und den hatten wir hier noch nicht.
Hattest du Hannibal eigentlich gesehen?
Die Serie oder war es jetzt den dritten?
Nee, die Serie.
Die Serie habe ich gesehen, eine Staffel lang, ja. Mhm. Und da ging mir, wie heißt er denn? Jedenfalls der Hauptdarsteller ging mir richtig auf den Sack. Und das habe ich eine Staffel ausgehalten, da habe ich gesagt, so nee, kein Bock mehr.
Ja, witzig. Ging mir sehr ähnlich. Mhm. Also ich habe nicht die ganze Staffel durchgehalten. Ich fand es auch wahnsinnig repetitiv.
Ja, ja. Ich war da auch nicht so reingezogen mit. Also ich habe es dann durchgezogen und dachte so, ja gut, jetzt guckst du die durch, aber nicht so. Wär's vernünftig gewesen, wäre ich wie du gewesen und hätte gesagt, so ja gut, okay, ist nicht meins.
Naja, du, ich habe glaube ich auch 6 Folgen oder so geguckt. Mhm. Und dann war ich irgendwie raus.
Also ich höre halt immer wieder, dass es halt dieses fehlende Bindeglied vor allem ist, was man dann schön gucken kann, vielleicht sogar später als Prequel gucken kann und dann den Rest davon sieht. Ich finde jetzt diesen Hugh Dancy auch nicht.
Stimmt,
Hugh Dancy. Das ist so ein normaler Fernsehtypi. So, Mads Mikkelsen finde ich halt geil. Jo, und ich bin damals auch nicht über die erste Staffel gekommen, habe jetzt aber vor tatsächlich, dass ich alles gucken will. Mhm. Ja. Spannend sind ja dann, also ne, nach Red Dragon und Schweigen der Lämmer gab es ja dann noch, tatsächlich, auch wenn viele das gerne vergessen wollen, gab es ja noch einen weiteren Film, über den könnt ihr dann ja vielleicht auch nochmal reden, wenn euch den jemand reinwirft.
Mhm. Stimmt, dann machen wir die Trilogie eventuell voll. Ja. Ich fand ja tatsächlich, also Hannibal Rising, ich gehörte jetzt auch nicht zu denen.
Nee, es gibt ja noch einen, ne?
Genau, also, und diesen Hannibal Rising fand ich tatsächlich nicht so schlimm, also da gibt es ja viele, die ihn zerreißen und sagen, so absoluter Schrottfilm und so. Da war ich jetzt nicht, sondern der war bei mir so, ist ein okayes Spin-off. Also ich konnte mir den auch gut angucken. Der war in Ordnung. Mhm.
Den habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Ach, das wird für mich auf jeden Fall eine Erstsichtung sein.
Der geht schon klar, ja. Ist jetzt nicht der Mega-Film, aber ich fand den okay. Kennst du den?
Mhm. Fand den nicht so doll.
Fandst du nicht doll? Ja, kann ich verstehen. Wenn man den jetzt direkt vergleich nimmt zu den Vorgängern, natürlich, dann schmiert er ab, aber...
Ja, aber wenn du dann halt quasi Hannibal guckst, im Vergleich zu Hannibal, ist Hannibal Rising wahrscheinlich schon wieder 2 Punkte drüber, weil das ist ein echt weirdes Ding, wie ich finde. Mhm. Also mit Julianne Moore und Ray Liotta, die Gehirnszene, also...
Das ist super lang, habe ich die noch in Erinnerung, da diese Essensszene.
Der ist über 2 Stunden, ja.
Nee, aber die Szene alleine geht irgendwie schon...
Die geht sehr lang.
45 Minuten da an diesem Tisch, Alter. Gefühlt. Ja gut, Hannibal Rising hat 2,5 Sterne von mir bekommen, also so richtig geil fand ich den nicht. Alright.
So. Also es ist ein weites Feld, wenn man sich um Hannibal kümmern will. Ja. Das kann man ja mal so stehen lassen.
Aber es ist
und man darf auch der Fairness halt selber sagen, dieser hier, den wir jetzt besprochen haben, der geht eben oft unter. Weil in dem zweiten Lauf mit Anthony Hopkins in der Rolle das ist für viele die Reihe und das hier ist so ein Dran-Film, so ein, der wird halt oft vergessen, auch bei Listen und so, ne?
Das stimmt, ja. Lee dachte ja auch in erster Instanz, immer wenn ich Roter Drache sage, dass ich über den 2000er-Film rede.
Hey, ich finde es sowieso witzig, wie, ja, und wie der heißt ja überall auch irgendwie anders, ne? Ich habe gerade gesehen, auf Französisch heißt er Der sechste Sinn.
Okay.
Auch wieder ein ganz anderes Ding. Und Blutmond heißt er, glaube ich, auf Deutsch primär, ne?
Mhm, ja. Stimmt.
Ja, habt ihr eigentlich mal von dieser Serie mitbekommen, die CBS gemacht hat? Also Clarice, wo es um quasi die Backstory von Clarice Sterling ging?
Nee.
Okay, war 2021, meine eine Staffel.
Wer hat die gespielt?
Rebecca Breeds.
Ach, das Cover habe ich tatsächlich mal gesehen, ja.
Ja. Nichts von gehört. Ziemlich untergegangen offensichtlich.
Ja, ja. Ich glaube, war auch irgendwie...
Ja, du musst auch nicht immer von allem wissen, was die zu essen hatten, den Tag davor. Also, wen interessiert es?
Ja, ja. Das ist auch so geil wie die Game of Thrones und von was, von Stranger Things ist ja jetzt das nächste Spin-off geplant, weil die einfach irgendwie den Cousin von dem Kfz-Mechaniker von dem und dem nehmen aus der Rolle und dann machen die daraus irgendwie ein eigenes Spin-off. Ich denke, übertreibt doch nicht.
Ja, ja, ja.
Wäre bei Walking Dead alles irgendwie sein eigenes Spin-off. Ich war da irgendwie mal komplett raus irgendwann mal.
Ja, ja, verstehe ich.
Naja, bisschen einfallslos. Okay, ja. Machen wir Punkte nennen zu Manhunter. She's a Manhunter. 1986.
Das hatte ich auch gerade im Kopf. Mann.
Kannst du den auch als Shadow on the Wall singen? Schwierig, oder?
Ne, das ist schwierig. Ja, wenn du schon mit einer Melodie kommst, eine andere Melodie drüber, ist es halt, es geht ja ums Alltägliche. Aber gut, lassen wir das. Ich sag euch mal, was ich dem Film geben würde. Haltet euch fest. Hab hier einen Bleistift rausgeholt. Der ist eine 7.
Eine 7. Mhm. Geht knappe 2 Stunden, haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt.
Ja, geht 2 Stunden und eben der Director's Cut 4 Minuten länger. Mhm. Und die Punkte sehen so aus, 7,2 auf IMDb, Metascore ist bei 75 und auf Letterboxd 3,9. Das ist schon wieder richtig gut.
Und Duli?
Bei 8.
8 Punkte?
Ja, fand den gut.
Schön, kein Klingeln. Ich habe zwischen der 8,5 und der 9 geschwankt. Hab dann die negative Variante genommen und gebe ihm eine 8,5. Mhm. Hab ein großes Stein im Brett für diesen Film. Ich mag den sehr. Tja, Yoshimitsu, das wäre ihr Preis gewesen. Ja, 8 Punkte von Lee und 8,5 von mir. Jetzt heimst Dennis die Punkte ein. Aber vielleicht punktet ja Troll genauso. Werden wir sehen in der nächsten Supporter-Episode. Da sprechen wir den.
Das ist auch nicht da. Also wirklich, das klingt schon so, als könnte das gar nicht erst passieren. Ey.
Wissen wir nicht, ey. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß es nicht.
Es klang jetzt nicht so komplett unvorbelastet.
Also von dir kommen ja da 10 Punkte, weil das ist ja auch ein 90er-Jahre-Horrorfilm und der letzte hier.
Ja eben, ich habe den schon gesehen. Alter.
Ach, du hast ihn schon gesehen?
Ich habe Troll schon gesehen.
Okay, ja, gut. Mhm. Ich habe irgendwie, glaube ich, langsam, die 90er sind nicht mein Horrorjahrzehnt. Die sind irgendwie, keine Ahnung, das ist so dieses aufkeimende CGI und Ablösen von Practical Effects. Ich finde auch rückwirkend nicht so viel geile Horrorfilme aus den 90ern, wo ich sagen würde, die sind jetzt mega. Mhm. Also klar, so die großen, wenn du jetzt From Dusk Till Dawn so mit reinnehmen willst von mir aus, aber da ist nicht so viel. Da fand ich richtig viel nicht geil. Da ging es auch mit John Carpenter bergab.
Mo ist gut dabei.
Mo ist gut dabei.
Mo ist immer noch in Führung.
Ja. Hey, guck mal hier. Zukünftiger Lostopf.
Das wäre doch mal ein Happening, hier, Alter.
Don't jinx
das,
it.
Ja, ja, nee, don't jinx it. Einen haben wir ja noch.
Das wäre doch mal ein Ostergeschenk hier. Einen haben wir noch, ja.
He has risen. Ja. Oh boy.
More rising.
Ja. Mhm. So, einen haben wir noch, ne?
Ja, wenn der Wind weht.
Einen haben wir noch.
Ja, wenn der Wind weht.
Erstsichtung? Ja, nein?
Für mich ja.
Bei mir nicht, nee.
Bei dir nicht? Nee. Für Lia.
Nee, ich habe den in meiner Sammlung, habe auch das Comic. Ich habe den sehr früh gesehen in meinem Leben.
Okay, das ist ein guter Hinweis, weil ich habe ihn auch sehr früh gesehen in meinem Leben. Das ist tatsächlich einer, den ich irgendwie mit 12 oder so gesehen habe, das erste Mal, als er am Fernsehen lief. Und dachte, ach, cooler, lustiger Animationsfilm.
Nee, das wusste ich schon.
Coole Laune.
Musikalisch schon David Bowie mochte und Pink Floyd und wenn Roger Waters einen Soundtrack macht, da war mir schon klar, das wird hier düster. Aber nicht, nicht so düster, wie es dann geworden ist.
Ja, Bowie war, glaube ich, ursprünglich für den kompletten Soundtrack geplant, aber konnte nicht und hat deswegen nur den Titelsong beigesteuert. Also das hat er noch hingekriegt.
Ja, manchmal weniger ist manchmal ja auch mehr.
Das stimmt wohl. Mhm. So, dann raten wir mal.
Jo, fange ich mal an und ich mach's wie vorhin. Ich sag, ihr seid beide bei 8. Nicht, dass das gut funktioniert hätte eben, aber ich glaube, ihr mochtet den. Kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr den beide mochtet.
Ja, finde auch, das ist schwierig. Für dich ist eine Erstsichtung, Lee, ne?
Genau, war eine Erstsichtung.
Oh, also ich mach dasselbe. Ihr seid auch beide bei 8.
Okay.
Ich sag Mo 8 und Lee 7,5.
Nicht Gesttag heute. So.
Sagt er.
Ganz offensichtlich. Aber du bist auch schwer einzuholen.
Also mit den neuen, die eingestiegen sind.
Wobei, also gerade eben hast du die beste Runde gemacht, ne? Du hast nur einen halben miesen jetzt gerade in der letzten Raterunde geholt.
Naja, gut, aber davor habe ich mich halt so in die Grube gegraben, dass ich da nicht mehr rauskomme.
Mhm.
Ja, kommen wir zu diesem Film. So, ein 80er-Jahre-Zeichentrickfilm, der weniger wie Bernhard und Bianca daherkommt, sondern mehr so aus der Schiene Watership Down, um mal so einen Verwandt zu nennen oder für Fans von. Weil es ist ein animierter Film, es ist ein Zeichentrickfilm, aber hat eigentlich einen sehr ernsten Überbau. Weil es geht um Krieg und nukleare Katastrophen und losgelassene Atombomben. Hm. Will mal jemand die Story zusammenfassen?
Ja, kann ich, kann ich eben machen.
Mach mal.
Also wir lernen in dem Film Jim und Hilda kennen. Das ist ein altes Ehepaar, die, ich nehme mal an, Rentner sind auf jeden Fall schon sehr alt, leben zurückgezogen auf ihrem mit dem kleinen Haus, mit dem Garten vorneweg und so. Und lassen sich eigentlich nicht durch viel außer Ruhe bringen. Beide haben ihre Hobbys und zu dem Hobby von Jim gehört halt, dass er sich immer er weiß immer, was aktuell passiert. Und so erfährt er aus dem Radio, dass es einen nuklearen Angriff geben wird. Und beide sind dann halt eben damit konfrontiert, dass das passieren wird, sind aber naiv, wobei Jim dann einfach also ein Pamphlet rausholt, das in dem die Schutzvorkehrungen erklärt werden. Und dann sehen wir den beiden dabei zu, wie sie versuchen, ein halbwegs okayes Leben zu führen, sich auf den wahrscheinlich kommenden nuklearen Schlag vorzubereiten und was das mit beiden macht. Die beiden haben auch noch einen Sohn, da gibt es dann auch noch so diesen Dialog zwischen den Eltern, der Sohn ist aber weg, der ist ausgezogen, der hat seine eigene Familie gegründet und am Ende müssen alle dann für sich selber sorgen und dann sehen wir dem, was nicht verhindert werden kann, das ist kein Spoiler, dabei zu diesen beiden, wie sie eben den unerschütterlichen Optimismus, mit dem das Ganze anfängt und ist auch so niedlich mit den beiden und sowas, das wird immer weniger bis hin zum tragischen Ende der beiden.
Ja, vor allem, weil die beiden halt quasi Zweitweltkriegs erprobt sind und natürlich fest davon ausgehen, ja, jetzt ist das halt wieder sowas, das haben wir überlebt, so, wir wissen, was da geht und wir bereiten uns vor, ne, er baut da so einen kleinen Shelter und denken halt, ja, diese paar Bomben, so, das haben wir schon mal überlebt, so, das kann uns nichts anhaben. Und dann, ja, sind wir aber eben jetzt mit nuklearen, also das ist natürlich ein fiktives Szenario, ne, weil eben hier so ein bisschen der dritte Weltkrieg sich anbahnt. Das sind auch diesmal irgendwie, glaube ich, die Russen gegen Amerikaner. Mhm. Also ich glaube, die haben hier so das kalte Kriegsszenario halt mal zu Ende gespielt. Und daraus die Story gemacht und die beiden halt schön irgendwo auf dem Land in England denken halt, solange sie von den Bomben nicht erwischt werden, ist alles fein.
Ja.
Tja. Und dann kommt alles anders. Und ich finde, der macht ja schon visuell auch hier und da so ein paar Sachen anders, weil hin und wieder ist es ja kombiniert, diese Animation mit Realbildern, hat so ein bisschen Pumuckl-Vibes dadurch irgendwie, finde ich.
Interessanter Vergleich.
Ja, stilistisch schon, ne? Also hat mich zumindest sofort daran erinnert. Und das, also gerade wenn es darum geht, so nachdem dann da so eine Bombe eingeschlagen ist und wir dann eben irgendwelche Trümmer sehen und wie das Haus jetzt aussieht und so, das erzielt schon seine Wirkung.
Ja.
Also, krasser Scheiß, finde ich.
Ja, auch mit welcher, also man könnte dem Film natürlich auch diese Naivität vorwerfen, aber die das Ehepaar an den Tag legt, weil man darf halt nicht vergessen, es gibt halt wenig Erfahrung mit Atomwaffen, weißt du, zu der damaligen Zeit so. Für die war das so, also die haben ja auch, die Regierung hat ja zum Beispiel auch vorgeschrieben, dass man sich in diese Papiertüten hüllt, einfach nur damit sie die Leichen besser abtransportieren können, weißt du, die dann am Ende rumliegen so. Und für die war das so eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Strahlung die nicht erreicht, wenn sich in diese Papier, und der, dann siehst du, wie der Mann das übt, weißt du, sich in diese Papiertüten zu stellen, und sie findet das super lustig, weißt du, wie er da steht in diesen Papiertüten. Und wenn du dann drüber nachdenkst, was letztendlich der Hintergrund des Ganzen ist, hat das schon wirklich einen bitteren Nachgeschmack. Eben, also.
Weil sie eigentlich halt so lieb, naiv sind, ne?
Ja, total. Und die versuchen ja alles irgendwie so, ja, Mensch, ja, ist ja ganz normal und so weiter, dein Magen macht halt gerade nicht mit, so. Du weißt so, nee, Alter, du, irgendwann kannst du es nicht mehr schönreden, aber er versucht es halt bis zum Ende, versucht er das Ganze irgendwie abzumildern und das Ganze irgendwie von der Sonnenseite zu sehen, aber der Zuschauer weiß halt so, ja, das wird hier kein Happy End geben, so, ist schon wirklich eine brutale Realität, die hier gezeigt wird.
Und ja, auch wenn du dir vor Augen führst, dass die solche Texte, diese Pamphlets, die kleinen Minifilme und sowas,
die gibt's ja,
noch bis Mitte der 60er so produziert wurden und immer noch im Kern dieselben Aussagen hatten, von denen man mittlerweile natürlich weiß, dass der Großteil davon absoluter Quatsch ist. Ne?
Ja.
Und es reicht halt eben nicht, mit Türen und Tischen und Sandsäcken sich irgendwie eine Höhle zu bauen. Mhm. Es reicht auch nicht, sich vor einer Atomexplosion in den Kühlschrank zu stecken, wie Indiana Jones das macht. Sondern das ist halt einfach alles, was danach kommt, ist viel schlimmer. Mhm. Und das ist schon, das weiß ich noch genau. Also ich wusste das damals nicht, dass es so schlimm wird. Und das war richtig harter Tobak.
Ja, ja,
voll. Das ist eine der am seltensten abgespielten Filme in meiner Sammlung.
Kann ich mir vorstellen, ja. Den holt man nicht immer regelmäßig raus und sagt so, nee, heute habe ich wieder Lust drauf.
Ja, ja. Ja. Ich habe den einmal vorgeführt, weil halt meine Sofabegleitung, den ich kannte, und davor ewig nicht mehr. Das ist auch nichts. Das ist so genau, wie du gesagt hast, mit Watership Down. Das ist auch kein, also wann ist man in der Stimmung?
Ja, eben.
Um das zu, ja.
Selten.
Ja. Aber ich bin sehr froh, den gesehen zu haben, weil das hat auf jeden Fall schon eine Menge mit mir gemacht.
Ja, der geht dann irgendwie nah, weil du kannst irgendwie dieses ältere Ehepaar nicht ins Herz schließen, weißt du. Du bist irgendwie so mit der Naivität und der Liebenswürdigkeit von denen, so, weißt du, also klar leidest du mit dem mit, so, weißt du. Die sind halt so gezeichnet, dass du nicht sagen kannst, halt, ist mir doch egal, was mit dem passiert. Und
eben, ja.
Und dann siehst du halt den Verfall, ob jetzt körperlich oder mental und keine Ahnung. Und dann ist ja das Problem auch, dass das Haus nicht mehr bewohnbar ist, weißt du, weil halt es gibt kein Wasser, es gibt keinen Strom, die komplette Verbindung nach außen ist gecuttet, weißt du, du hast keine Kommunikation übers Radio oder so. Dann hast du natürlich das Problem, so, weißt du, dann haben wieder Wasserflaschen hingestellt, dann sind die vielleicht auch verseucht und so. Und das ist schon ein hässliches Szenario, was sich hier bietet, also definitiv.
Ja.
Habt ihr ganz am Anfang das gesehen, wenn sie das erste Mal da Tee aufsetzen? Dass dann der Wasserkessel,
der Dampf vom Wasser,
der Dampf,
so, ne, dass das wie so ein Atompilz aussieht. Ja.
Ja, genau. Das Foreshadowing schon für das, was dann auf jeden Fall kommt. Weil am Anfang, wenn du gar nichts weißt davon, denkst du ja auch, das werden die ja nicht zeigen.
Ja, genau.
Du denkst ja irgendwie so, warum sehen wir dieses niedliche alte Paar, die sich ein Leben da aufgebaut haben, nachdem sie für die Gesellschaft alles getan haben, was sie konnten oder sowas, und nachdem sie eben schon mindestens mal einen Krieg irgendwie hinter sich gebracht haben, das werden die ja nicht bringen. Und ja, Freunde, Überraschung, genau das bringen die.
Alter, wie krank ist das, dass wir, weißt du, Menschen besiedeln einen Planeten von null auf, weißt du, der komplett grün ist. Und es endet damit, dass sie eine Waffe schaffen, die eigentlich die komplette Menschheit und den kompletten Planeten unbewohnbar machen und eigentlich alles ausrotten können, was es gibt, Alter.
Naja, wir sind halt nicht...
Das ist unfassbar.
Wir sind nicht besonders helle.
Nee.
Das ist einfach so, also solange irgendwo irgendwer mit irgendwas Geld verdient, und das ist halt maßgeblich eben auch eine Gesellschaft, im Kapitalismus kann auf Dauer nicht überleben und wird sich irgendwann zwangsläufig ausrotten. Das ist so. Und guck dir die aktuelle Lage an, wir wollen nicht politisch werden, aber also... Wenn wir gedacht haben in den 80ern, da waren wir verdammt nah dran, so weit weg sind wir jetzt auch nicht.
Im Gegenteil.
Das ist einfach nur so, der einzige Grund, warum es noch nicht passiert ist, dann ist kein Geld mehr zu holen. So.
Ja.
Ansonsten alle Hand Leute, die keine Atombombe haben sollten, haben sie. Ja. Ziehen durch die, marodend gerade durch die Straßen. Und man fühlt sich dann, wenn man sowas sieht, hier nochmal relativ frisch dann eben auch guckt, in nichts bestärkt, sondern ganz im Gegenteil. Es war in den 70ern schon Thema, es war in den 80ern Thema, wir waren immer schon dicht dran und wir lernen halt nicht. Wir vielleicht als Einzelperson, aber die Masse halt einfach nicht.
Das ist so unglaublich, dass man durch die Geschichte einfach nicht lernt. So, ich meine, Tschernobyl, weißt du, das war ein Reaktorunglück. Das war, wurde nicht gezielt eine Atombombe irgendwo hingeworfen. Und wenn das passieren würde, und da ist ja schon riesige Probleme entstanden und so weiter durch Tschernobyl damals und durch diesen Reaktorunfall sogar in den umliegenden Ländern und so. Und wenn du jetzt eine Atombombe loslassen würdest, ich meine,
hallo. Das wirst du auch noch wissen. Also die haben uns damals, als Tschernobyl ja war, auch gesagt, wenn es regnet, ist nichts mit, da wird nicht draußen gespielt.
Ja, fertig. Genau.
Ne, das keine Äpfel wir wissen nicht, wie der Wind kommt und so, ja.
Und wie weit waren wir entfernt, Alter? Schon krass.
Ja.
Ja. Naja.
Also es ist tatsächlich für mich einer der verstörendsten Filme, die ich je gesehen habe, weil auch durch die niedliche Art und auch durch die also wirklich großartige Art, dieses Verquicken eben von Zeichentrick, von Stop-Motion, von Realfilmen und sowas, hat das hier einen erzieherischen Anspruch, finde ich.
Voll.
Das holt dich halt ab und es zeigt dir dann Dinge, wie sie eben passieren. Und am Anfang hast du noch die humorvollen Einlagen. Wir werden in den Alltag des alten Ehepaars eingeführt und leben natürlich wie viele alte Leute in einer Vergangenheit und haben trotzdem, trotz des Erlebten, am Ende eine Einstellung zum Krieg, die eben so ist, ja, das schaffen wir schon, weil das war alles schon mal und wie schlimmer kann es denn werden? Keine Vorstellung davon, dass es hier wirklich eine Bombe braucht und dann ist Feierabend. Und die Gefühle, die du dann hast, wenn du denen immer weiter zuguckst und wenn dann bei denen immer mehr Einzug erhält, dass es hier schlecht ausgeht und schlimm ausgeht, ist halt schon so ein Manipulieren auf so einem hohen Niveau, dem kannst du dich nicht entziehen. Also wenn du kannst diesen Film nicht gucken und hinterher nicht mindestens nochmal in deinem Kopf eine Diskussion mit dir selber, vielleicht worst case, aber idealerweise eben mit anderen Leuten darüber zu führen, was wir gerade gemacht haben. Wo stehen wir denn gerade? Und wie kann es sein, dass, ja, und was kann man machen? Und lohnt es sich noch irgendwie auf die Straße zu gehen? Oder müssen wir uns alle tatsächlich irgendwie unterirdische Shelter Rooms bauen?
Auf jeden Fall. So, jetzt müssen wir noch die beiden Personen erwähnen, die Sprecher waren von diesem älteren Ehepaar. Peggy Ashcroft ist definitiv auch eine sehr gestandene Schauspielerin.
Na, die hatten wir doch bei Hitchcocks 39 Stufen.
Die 39 Stufen, richtig. Hat aber auch, war zum Beispiel auch Oscar nominiert als Nebenrolle in Reise nach Indien. Also definitiv eine Größe. Und auch er war schon Oscar nominiert oder hat sogar den Oscar, John Mills, glaube ich.
Die haben beide einen Oscar, meine ich.
Die haben beide einen Oscar, ja, stimmt, der hat gewonnen.
David Lean-Filme oder so.
Für Ryans Tochter. Da hat er den Oscar gekriegt. Also, zwei Größen.
Ja.
Definitiv. Und das sind auch so die einzigen fiktiven Charaktere in dem Film, weil sonst hören wir Winston Churchill halt so zwischendurch und Harry S. Truman und so halt in Originalaufnahmen. Aber ansonsten sind das unsere einzigen fiktiven Charaktere, die wir hier halt hören in diesem Film.
Ja.
Jimmy T. Murakami heißt der Regisseur des Ganzen. Und jetzt hast du ja schon eine Comicvorlage erwähnt, Mo, die du ebenfalls kennst. Insofern erzähl mal was darüber.
Na, die Comicvorlage ist von Raymond Biggs. Der hat bei uns ist der nicht so bekannt. Ich glaube, man kennt dann vielleicht noch das Frosty Snowman. Das wurde mal irgendwann zu dem Zeichentrickfilm verarbeitet.
Der Kurzfilm, ja, stimmt, der Schneemann, ja.
Da hat er das Original auch zugeschrieben. Ich habe irgendwann das Comic einfach mal, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin, kann ich dir nicht sagen oder so, aber das ist halt eben, die haben sich in der Zeichentrick-Variante jetzt genau dem Comic, die beiden sehen identisch aus. Und wir sehen auch genau dasselbe, nur dass du halt hier kriegst du noch so ein bisschen mehr, also in der Variante, die ich habe, hast du auf den letzten Seiten noch genau die Erklärung, Wie kommt es denn zu der Annahme, dass das und das reicht? Also dieses Public-Service-Ding, was wir ja Ich kenne keine Variante aus Deutschland, wenn ich mal ehrlich bin. Das weiß ich nicht, ob wir auch sowas haben. Aber in England war das halt eben weit verbreitet. Und das wird dann noch so ein bisschen erklärt. Ansonsten ist es halt eben, es ist dieselbe Geschichte. Mhm. Ja. Und schön gemalt, genauso wie der Film ja. Auch der Film macht halt die nächsten Stufen, eben mit den zusätzlichen technischen Möglichkeiten und den Einspielern, die du so nicht hast. Du hast das hier halt alles nur geschrieben. Es ist aber genauso niederschmetternd, nur dass du halt das Comicbuch schneller mal weglegen kannst als Film. Und am Ende ist es auch dasselbe mit den Kartoffelsäcken und es ist so schlimm.
Ja, der lässt sich nicht kalt, ja.
Nee.
Das stimmt. Na gut. Nee. Wollen wir die Punkte nennen? Achso, wir haben noch gar nicht den Supporter erwähnt, der diesen Film hier als Auftragsfilm reingeschmissen hat. Grüße gehen raus an Ernie. Das war dein Auftragsfilm für April. Und haben wir hoffentlich.
Ja, vielleicht ganz kurz noch einmal zum Soundtrack. David Bowie hat einen Song gemacht. When the Wind Blows, toller Song. Den Rest hat sich maßgeblich, also es gibt noch einen Song von Paul Hardcastle, von Genesis ist noch einer drin. Und der Rest der Musik ist Roger Waters. Und da, wenn man sich mit Roger Waters und Pink Floyd so ein bisschen auseinandersetzt und gerade so die 80er-Zeit, Roger Waters hat ja er verarbeitet The Wall immer noch. Also das Kriegsthema ist bei Roger Waters einfach präsent, in seinem Blut, ja. Und gerade in den ersten zwei Songs, Russian Missile und Tower of Faith, hörst du, das könnte auch auf dem Wall-Soundtrack gewesen sein oder auf dem Album danach, weil es dieses hat so bestimmte Melodien, die sich da immer wieder einprägen, sodass, wenn man sich musikalisch damit auseinandersetzt, könnte man auch sagen, der Soundtrack gehört noch zu der Reihe, die Roger Waters da geschrieben hat, um den Krieg und seine Erlebnisse, der seinen Vater da im Krieg verloren hat und sowas, zu verarbeiten. Das finde ich schon ziemlich markant. Also The Final Cut, weiß nicht, ob ihr das Album kennt. Das ist ja quasi das Split-Album. Das war eigentlich von Pink Floyd ein Pink Floyd-Album ist das, aber es ist eigentlich ein Solo-Album von Roger Waters, der ganz knallhart den Kriegsanteil von The Wall hochgepitcht hat. Und das geht nur um Krieg und Verarbeitung. Und in der Zeit ist auch die Musik entstanden für The When the Wind Blows. Das hörst du halt. Und das meinte ich auch mit, der hat da eben die britische Sicht der Dinge auf das, was bei einem Atomkrieg, was bei einem Krieg generell passiert und sowas, alles in diese Musik mit reingetan. Ist gar nicht lang, wenn du seine Stücke zusammennimmst, kommst du, glaube ich, so auf 20 Minuten oder so. Aber die sind sehr textlastig halt eben. Ne? Und ja. Das fand ich ganz spannend. Wäre sicherlich anders gewesen bei Bowie, nehme ich mal an. Der ja selbst wenn er Soundtrack Sachen, also Stücke er hat ja immer nur beigesteuert und hat dann immer auch versucht, Stimmung noch weiterzubringen und hoch und runter und links, also quasi einen Film zu erzählen. Und hier merkst du bei Waters, das war nicht so seine Intention. Also ist das alles so grau. Das bleibt so auch, ne? Das finde ich ganz spannend. Das ist ein ganz spannender Soundtrack, wenn man das dann nochmal danach sich einmal anhört.
Glaube ich. Ja, aus dem gleichen Jahr wie Manhunter übrigens. Also scheint ein fröhliches Kinojahr gewesen zu sein. Mit viel Spaß auf der Leinwand.
Naja, komm, 86 kamen schon auch einige echt lustige Filme, oder nicht?
86 wenig, ehrlich gesagt. Ich glaube, Platoon kam 86 auch raus. Also war schon ein düsteres Jahr. Das Stand By Me fällt mir noch ein. Der ist vielleicht ein bisschen optimistischer. Ansonsten war 84, 85 viel Spaß und danach auch wieder. Aber 86 war, glaube ich, ein Kino.
Meinst du, war düster?
War eher düster, ja.
Okay.
Blue Velvet kam doch auch 86, ne?
Der war früher, glaube ich.
Nee, ich glaube, der ist 86. Auch 86? Von
Highlander war noch von 86, fällt mir noch ein. Der geht noch als Popcorn-Film.
Da hast du doch einen Knaller.
Naja, gut. Kommen wir zu den restlichen Punkten. Habt ihr die parat? Ja,
Delta Force ist von 86.
Na, Delta Force, ja. Rest in Peace, Chuck Norris.
Chuck Norris.
Ja, auf IMDb gibt es eine 7,7 und Letterboxd ist bei 4,0. Kein Metascore.
Also wenn ihr Fans seid von anspruchsvollen Animationsfilmen aus den 80ern, dann könnt ihr hier gerne einen Blick riskieren.
Ja. Würde ich auch sagen, vor allem, weil er ja auch nicht lange geht, ne? Geht 84 Minuten.
Ja.
Das hat man schnell durch, aber das stimmt, hinterher hat man ein bisschen was zum Nachdenken.
Ja, von der Party ist das vielleicht nicht der passende Stoff.
Ja.
Nee, für einen Filmabend, einen lustigen, ist das nix.
Aber der geht dann nahe, deswegen 8,5 von mir. Wie sieht's bei euch aus?
Ich bin mal 9.
9 von Lee, sehr schön.
Ja.
Freut mich.
Ich bin bei einer 10.
10 von Mo, okay.
Ja, aha, weil gut. Das Kind geht ist
in den
nicht
Boden gefallen, in den Atombrunnen.
Für das, was der erzählen will und für die Art, wie er das macht, es geht, glaube ich, nicht besser. Mhm. Weil nichts von dem lässt dich kalt. Es ist mitten ins Gesicht, ohne irgendwie eine also du siehst ja keine Stümmel oder irgendwie sowas, wie du es bei einem Realfilm sehen würdest, sondern du hast immer noch das niedliche Ehepaar und du wünschst dir die ganze Zeit, dass es gut ausgeht, aber eigentlich kann es nicht. Und wie gesagt, wenn dich ein Film so nicht, also so beeindruckt und nachhaltig eben beeindruckt, finde ich, dann ist das eine 10.
Das ist auch genial gemacht, weil es ist jetzt nicht so ein Emmerich-Szenario, wo du so 400 Schauspieler hast, weißt du, und dann geht es um diese Atomkatastrophe und alle müssen da irgendwie hustlen, sondern wir sind wirklich die ganze Zeit bei diesen zwei Personen, so weißt du, wir verlassen die nicht eine Sekunde und insofern müssen wir da mitleiden zwangsläufig, weißt du, wir haben nicht so ein großes, da wird gar nicht erst so ein großes Fass aufgemacht, sondern wirklich so ein Mikrokosmos von diesem Ehepärchen und das ist schon, von diesem alten Ehepärchen und das geht schon nah, das haben die schon gut gemacht.
Ja, ich erinnere mich halt eben auch noch, dass der im selben Zeitraum irgendwie auch The Day After rausgekommen ist.
Ja.
Und das ist einfach irgendwie so das Paket der Düsterheit.
Also, nee, es gab echt viele Filme in den 80ern, die so diese atomaren.
Ja, weil diese Angst halt so groß war und so eminent und
ja,
so,
selbst
so
Wargames
permanent.
Und so spielt er damit rein. Klar. Und so. Ja.
Ganz so kalten Kriegding.
Vieles von dem, was wo es dann auch in der Kuba-Krise und wie eng das da alles war und so, das wissen, das ist ja alles erst Jahre später rausgekommen.
Ja.
Also das ist tatsächlich, wenn du die beiden Filme guckst oder so, dann halte ich fern von scharfen Gegenständen und offenen Fenstern.
Wäre nicht schlecht, ja.
Das ist.
Alright. So.
Okay, so, ich habe zusammengerechnet. Guess hat auf jeden Fall ordentlich auf die Kacke gehauen heute. Und
bin ich bei 20.
Das Schlusslicht mit 13 Miesen.
13.
Oha.
Ja. Und jetzt halte ich fest, gefolgt von mir mit 8,5.
Nein.
Mo hat gewonnen mit 7 Miesen.
Mo, Alter, du bist im Lostopf, Junge.
Ich gratuliere mir.
Es ist passiert.
Ich weiß nicht, ob du schon mal im Lostopf gewesen bist, aber jeder, der uns beim Punkteraten weghaut oder gleichzieht mit uns, kommt ja in den Lostopf und am Ende des Jahres ziehen wir da einen fröhlichen Gewinner draus und der wird dann von uns belohnt mit einem schönen Filmpaket oder wir können auch einen Fuffi an die Igelhilfe schicken oder sonst was. Also es,
ja.
Wenn es dann soweit ist, kommen wir auf dich zurück, aber du bist auf jeden Fall im Rennen.
Das finde ich gut. Das ist gut.
Und die Konkurrenz ist nicht so groß dieses Jahr, also die Chancen stehen gut. Weil wir nicht allen diese Supporter-Specials zumuten können.
Ja.
Sehr geil. Gratulation.
Ja, geil, Mo. Sehr schön.
Danke. Das ist schön. Das werde ich nachher berichten, weil ich werde hier immer so milde belächelt, wenn ich sage, ich nehme mit euch auf.
Ja, du bist ja schon eingestiegen mit von wegen, gut, Punkte raten ist eh egal. Und
ja,
so.
Das ist halt so locker, so. Aber da wird sie aber staunen nachher.
Siehst du? Diese Egalhaltung hat geholfen. Das war das Geheimnis zum Sieg.
Wahrscheinlich.
Ja, oder es ist halt die Filmwahl, ne?
Das ist auch sein,
also
ja.
Bei 3 Filmen, 13 Miese ist auf jeden Fall, also wir haben uns alle nicht mit Ruhm bekleckert heute.
Ja, aber du hast jetzt einen hervorgehoben, der sich besonders wenig mit Ruhm bekleckert hat. Weil die 13
aber
Miese
das ist ja
durch.
Auch immer also zwischen euch.
Er tut so, als wäre er
zwischen mir und dir, Guest, dafür bin ich nicht oft genug da, nehme ich mal an. Das ist einfach schwierig. Mhm.
Ja, es kommt ein bisschen natürlich auf die Filmauswahl.
Ja. Da bin ich gespannt, was wir beim nächsten Mal machen, wenn ich mal wiederkommen darf.
Du darfst jederzeit wiederkommen.
Natürlich, immer gerne.
Wir haben dich immer gerne bei uns.
Ja.
Alright. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören und weisen auf Patreon und Steady hin. Da sind wir nämlich auch zugange und wenn ihr zwei arme Podcaster unterstützen wollt mit ein paar Taler im Monat, dann sind wir auch bereit, etwas zurückzugeben, nämlich in Form von Losfilmen und Auftragsfilmen, die wir dann für euch rezensieren, je nach Paket. Mhm. Ihr kriegt Tabelleneinsicht, da seht ihr auch, was unter anderem demnächst besprochen werden. Das heißt, es gibt eine öffentliche Tabelle mit allen besprochenen Filmen, aber es gibt auch eine Tabelle, wo drin steht, was wir in welcher Folge denn in den nächsten Wochen noch besprechen. Das ist auch ganz cool, dass man sich darauf vorbereiten kann. Und wir haben Videocontent, den wir immer wieder da einstreuen. Demnächst gibt es auch einen kleinen Einblick in meine Sammlung zum ersten Mal, kurz vor dem 7. Geburtstag. Das ist die Planung für diesen Monat, also freut euch da darauf, alle Collector. Und dann haben wir noch jeden Sonntag eine zusätzliche Episode. Da war Mo nämlich zu Gast vorgestern. Also die könnt ihr auch einzeln kaufen. Das heißt, da müsst ihr jetzt nicht monatlich unterstützen, sondern wenn euch da eine Folge besonders interessiert vom Lineup, könnt ihr da auch die Folgen einzeln erwerben. Aber den besten Preis kriegt ihr natürlich mit einem monatlichen Abo.
Natürlich.
Alright.
Wunderbar.
Mo, vielen Dank.
Ja, Mann, vielen Dank.
Gerne, jederzeit.
Hat Spaß gemacht.
War uns eine helle Freude. Mhm. Und fertig für heute. Hört bei den bewegten Bastarden rein. Skandalfilme und so. Kam letzten Freitag raus. Und ja, wir dann nächste Woche Dienstag wieder oder beziehungsweise für die Supporterschaft und für die, die es werden wollen, am Sonntag.
Sehr schön.
Sehr gut.
Dann sind wir raus.
Hat er alles abgezählt. Alles abgehakt für heute.
Alles abgehakt. Yes. Hast du noch irgendwas, worauf du hinweisen willst? Werbung machen in irgendeiner Hinsicht?
Naja, wenn ihr Zeit findet, könnt ihr natürlich auch bei Steven Spielberg mal reinhören. Mhm. Da sind wir nicht ganz so eloquent wie ihr, aber wir haben immer eine sehr bunte Mischung. Und
geht ja auch nicht bei Sachsen. Das eloquent wird.
Na?
Ja, ich bin aber kein Sachsen, das möchte ich hier nochmal festhalten.
Ja, ja, okay. Er möchte sich distanzieren.
Die Sachsen und Mo, okay.
Ja. Mo und die Sachsen, genau. Das hört sich auch an wie ein Asterix-Band.
Voll, Alter. Mo bei den Sachsen, ey. Sehr schön.
Absolut, ja.
Hast du die Werbung auch kaputt gemacht jetzt?
Ja, Mann. Dafür sind wir mal aus, ja. Der Name ist Programm.
Das passt schon.
Nee, hört da rein, unbedingt.
Ja, hört da rein. Wir werden auch so die Podcasts, die du erwähnt hast und so in der Support-Episode, werden wir auch in die Shownotes einfügen. Also, und wenn ihr da Fragen habt bezüglich der Tierhilfe und was die Igel angeht und so, gerne Mo direkt anschreiben oder uns und wir leiten das dann weiter.
Machen wir.
Mhm. Alles klar, cool. Dann noch schöne Woche und peace out.
Tschüss.
Tschüssi.
Bewegt Bild Banausen.